Willkommen zu Horch einmal, dem fränkischen Gaming-Podcast, mit unserer neuen Folge Remake und Remaster. Was hat es damit auf sich? Als kompetente Gäste habe ich heute dabei den Jones.
Hallo.
Und den Tobi.
Kompetenz, so wurde ich noch nie vorgestellt. Hallo.
Apropos Kompetenz, wir haben uns natürlich hopfenhaltige Getränke als kompetenten Partner gekauft und da frage ich mal in die Runde, was ihr so dabei habt. Ich fange mal mit dem Tobi an.
Bei mir gibt es ein Forchheimer Greif, Vollbier, hell. Schmeckt ähnlich wie das normale Greif helle. Also es gibt schon normales Greif hell, heißt es. Aber das ist eben nochmal ein Vollbier und ist damit noch ein bisschen stärker im Geschmack, sag ich mal, aber schmeckt ähnlich. Ähnlich gut auf jeden Fall. Sehr, sehr lecker. Mhm.
Sehr gut. Jones, bei dir?
Ich war ein bisschen in Eile wegen Arbeit und so und ich habe jetzt in meinem Kühlschrank nur alkoholfreies Weißbier, immer klassischerweise so als isotonisches Zwischengetränk. Aber ich würde mal sagen, das zählt jetzt gerade noch so und da habe ich das Falkenfelser alkoholfreie Weißbier. Und so spannend ist das auch nicht. Ja, Falkenfels, also das ist okay, das ist gut. Ja,
das hast du doch wieder von deinem Markt des Vertrauens um die Ecke mit dem N am Anfang.
Ja, genau, dann geh doch dahin. das ist dann ihr Hausmarke, glaube ich. Also das wird tatsächlich für den Discounter produziert. Aber das ist solide. Also ich kenne jetzt die normalen Biere von denen weniger, aber das alkoholfrei, das kann man schon trinken. Ja, also. Das ist jetzt gerade bei der Hitze, muss ich sagen, also wenn ich jetzt, ich habe ja eigene Klimazone bei mir in der Wohnung es sind tropische Verhältnisse, wenn ich da jetzt halt Alkohol trinken würde, ich glaube, das würde mir relativ schnell zu Kopf steigen, deswegen bin ich heute ein bisschen leicht unterwegs. Ich schenke mir schon mal ein, mit Verlaub.
Bei mir steht auch leider sehr nichts gut drauf, ich kann nichts vorlesen, das ist total unspektakulär, schade.
Ja, ich selber habe mir ein Spezial von der Brauerei in Tegernsee geholt, ein Spezialbier. Genau, da ist ein Spezialbier gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot, kristallklares Gebirgsquellwasser, Rohstoffe von höchster Qualität, eine über 1000-jährige Brautradition, was zurückgehend auf das Benediktinerkloster Tegernsee gegründet, 746, sind die Gewehr für einen sehr mildwürzen, abgerundeten Geschmack. Ein wirklich süffiges Bier, berühmt wie das Tegernseer Braustübe.
Sehr schön. Das ist tatsächlich berühmt, weil
wart ihr da schon drin?
Öfters, ja, aber im Sommer am Wochenende ist da die Hölle los. Also das ist sehr, sehr beliebt da. Das ist ja direkt am Tegernsee. Also, aber schon schön. Also wenn man es hinschafft oder wenn man Urlaub hat und unter der Woche gehen kann, glaube ich. Aber es hat, glaube ich, Domi, das hat, glaube ich, mehr Umdrehungen als das normale Tegernsee Hellmann, oder? Was macht das Spezial?
Ich war gerade entsetzt mit 5,6%,
ja. Ach so, dann heißt es Spezial, heißt Starkbier, oder?
Also so wie ich es kenne, immer ein bisschen besser, ja, ein bisschen, mehr Prozent. Also das kenne ich jetzt für die Münchner Helle, das haben die ab und zu, das Augustiner Spezial.
Schön, genau, wird das eine Spezialfolge.
Ja.
Ja, die hatten wir ja eigentlich letzte Folge mit unseren Gästen.
Ja, das Spezial. Machen wir mal eine Bier-Spezialsendung, ja.
Genau, wir laden perfekt Biere aus der ganzen Welt ein.
Na gut, dann würde ich mal sagen,
zum Wohl.
Zum Wohl.
Wenn wir da mal eine internationale Spezialfolge machen, dann bringe ich mal eine Faxedose mit.
Oh, die dicke Faxedose.
Oh, die schwarze. Die Literdose.
Ja, die schwarze, die mit Starkbier.
Ui.
Genau. Apropos Faxe. Wir gehen jetzt mal über in unser Thema. Wir haben uns ausgesucht, zusammen so ein bisschen das Thema Remakes und Remaster ein bisschen zu untersuchen. Und zuallererst wollen wir uns mal anschauen, was sind denn da die Definitionen für beide Begriffe? Weil es gibt da verschiedene Ansichten und es gibt auch verschiedene Definitionen, je nach Homepage, je nach Schreiberling, sag ich mal, gibt es da verschiedene Herangehensweisen. Und ich habe jetzt mal eine aufgeschlagen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, machen wir doch mal so bisschen free-floating, was einen so in den Sinn kommt, wenn man so an Remaster und Remake denkt. Tobi, willst du mal starten, was dir so spontan einfällt?
Ja, spontan fällt mir eigentlich ein, dass bei Remaster ist es meistens so, dass da gar nicht so viel verändert wird, dass da dass man ein bisschen aufpoliert wird. Man sagt ja immer, ja, in höheren Auflösungen dann die Texturen und so ein bisschen an die aktuelle Technik angepasst. Meistens ist es so ein bisschen Richtung Portierung, also wenn ein Spiel von der alten Konsolengeneration auf die neue möchte, sozusagen mitgeschleift wird, dann wird dann Remaster draus. Dann läuft es auch bei dann ist es quasi eine Version für die neue Konsolengeneration und dann wird dann ein bisschen aufgehübscht, weil halt die Technik dann auch ein bisschen besser ist. Und ja, aber wahrscheinlich nicht so aufwendig, sagen wir mal, wie ein Remake. Ne? Also das ist so, finde ich, der große Unterschied, dass ein Remake einfach von Grund auf neu gebaut werden kann oder dann nichts einfach 1:1 quasi übernommen wird und nur hochpoliert wird. Ne? Das ist quasi so der grobe Unterschied, ja.
Jones, bei dir?
Ja, würde ich jetzt nach meinem Empfinden auch so machen. Also das ist ein Remake, also quasi im groben Satz halt nochmal neu gemacht. Also dass das Spiel halt von Grund auf neu programmiert wird halt, um halt zu versuchen, in modernerer Zeit ein altes Spiel nochmal neu zu erschaffen mit den neuen technischen Möglichkeiten. Was natürlich fundamental dann halt eine Änderung wäre. Also oft geht es, finde ich, auch einher mit ein bisschen einem Reboot, dass man jetzt sagt, so, man will jetzt eine alte Serie neues Leben einhauchen und stampft die quasi wieder komplett neu aus dem Boden. Während halt jetzt Remastered oder gibt's jetzt sich verschiedene Namen dafür, da lässt sich ja jede Firma irgendwas anders einfallen, also was weiß ich, Remastered, Reforged, Enhanced oder was weiß ich, Edition, also da denkt sich doch jeder irgendwie so einen affigen Namen aus, aber das meint immer alles dasselbe, dass man halt sagt, ja, ein Spiel, das vor 2 Jahren rauskommt, ist halt nochmal hübsch, dass sich das halt nochmal ein bisschen verkauft, so kommt mir das manchmal vor, aber halt, genau. Ja, im Endeffekt habe ich ein paar interessante Beispiele, aber ich glaube mal, von einem Remastered, das Grundprinzip muss sein, dass du halt den Source Code von dem Urspiel nimmst und halt ein bisschen aufpolierst, ja, während beim Remake du halt komplett von Grund auf nochmal machst. Das ist so mein Eindruck.
Und meistens stecken noch vielleicht irgendwelche DLCs mit drin, ne, dass das quasi auch schon so als Art Complete Edition wird's ja auch oft bezeichnet. Da ist dann schon alle, was ich in den letzten 2 Jahren nach Release des Spiels dann noch ein paar DLCs kamen, dann sind die natürlich da vielleicht auch schon mit drin, so als Goodie, ne, irgendwie. Und so kann man es als Complete Edition oder als Game of the Year Edition oder sowas auch nochmal bezeichnen.
Genau, boah, die Game of the Year Edition immer, ja.
Sowas zum Beispiel, also wenn das noch ein bisschen, ja, manche Goodies sind jetzt einfach nur das Spiel plus alle DLCs, ne, da muss man natürlich aufpassen, aber wenn es ein Remaster ist, das quasi auch noch die DLCs dabei hat, dann ist das natürlich feine Sache.
Ja, das wird auch mal ganz gerne in so einen Kombis verschleudert, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Spiele-Trilogie hat, dass man das halt dann irgendwie, was ich den ersten Teil, weil der halt schon 10 Jahre alt ist, nochmal remastert und halt mit zweiten und dritten Teil, also Mass Effect, wie jetzt zum Beispiel, was mir jetzt im Kopf kommt, ja.
Genau, ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht und habe mir dann aufgeschrieben, wenn ich so an Remaster denke, an die Games, die ich gespielt habe, dann waren es halt meistens so technische Verbesserungen, also sei es jetzt irgendwie die Audiospur oder visuell natürlich irgendwelche Veränderungen. Was du auch schon gesagt hast, Tobi, mit den DLCs, dass die vielleicht schon von vornherein im Bundle beinhaltet sind und nicht extra nachgekauft werden müssen. Und eine allgemeine Modernisierung oder halt auch für neue Systeme. Da ist auch das Wort Port schon gefallen, also eine Portierung. Wenn es ein einfacher Port ist und der Source Code, wie der Jones das schon gesagt hat, weiterhin enthalten ist, dann ist so ein Port vielleicht relativ schnell machbar, beispielsweise von, ich sage jetzt mal, einer Konsole auf den PC, dass man sowas macht. Aber es gibt dann durchaus schwierigere Ports, die vielleicht sogar ein Remake dann verursachen, weil es nicht anders geht, weil der Source Code so andersartig ist oder so schwer zum Umsetzen ist, dass es eben dann nicht mehr funktioniert. Und ich denke, dass beim Remaster das Wichtige ist, dass die DNA noch enthalten ist von dem Ganzen. Also dass quasi das zentrale Element, was das Spiel ausgemacht hat, immer noch so zu finden ist. Und beim Remake, der Jones hat es schon so auseinandergenommen, Remake, also neu machen, ist eine gewisse Neuinterpretation, also eine Neuschaffung, die quasi auch das alte Spiel wirklich umwerfen kann in eine neue Welt oder auch in ein neues Zeitalter, beziehungsweise komplett neu interpretiert, vielleicht sogar was den Spielercharakter angeht. Ne? Also gibt's ja ganz verschiedene Ansätze.
Ja, da gibt's interessante Beispiele.
Genau, aber ich denke, dass wir alle drei so eine ungefähr ähnliche Interpretation aufgebracht haben für diese beiden Begriffe, denke ich mal, ne?
Ja, also ich glaube, dass die Portierung, da bin ich mir mal nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, das steht aber ein bisschen so in der Mitte. Also das kann, abhängig jetzt von was für Spielen wir reden, glaube ich, sogar beides sein. Also ob es jetzt ein Remake oder Remastered sein kann, weil ich meine, dass das früher wohl so war, wenn man jetzt einen Konsolentitel hat, so einen japanischen von Nintendo, und dann gesagt hat, okay, das ist jetzt so erfolgreich, das will man jetzt auf den PC bringen, dass das damals da, glaube ich, sogar einfacher war, weil die Spiele auch einfacher waren, dass das halt dann neu für den PC nochmal programmiert worden ist, aber halt dann so ausgeschaut hat wie das Original. Und das wäre ja dann streng genommen eigentlich kein Remastered, sondern da sind wir dann schon beim Remake eigentlich, wenn ich das komplett neu programmiere.
Richtig, aber weil es ja vorher auch nicht gab, ne? Also ja, es genau, kann ja gar kein Remaster sein, wenn es erst portiert wurde, sozusagen, ne?
Ja, aber da ist dann die Portierung quasi dann in dem Fall sogar das komplette Remake einfach, weil du halt das Spiel nochmal komplett neu auf einer anderen Plattform erschaffen hast.
Ja,
also und nicht halt einfach nur umprogrammiert. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie das heutzutage technisch umsetzbar ist, aber ich glaube, früher war das, glaube ich, einfacher, wenn man es von Grund auf nochmal neu programmiert hat, keine Ahnung.
Ja, und das fühlt sich dann auch wahrscheinlich, auch wenn du es wird's wirklich exakt nachbauen, muss man sagen, ne, dann ist es ja eigentlich, dann fühlt sich's dann eher wie ein Remaster an, auch wenn es eigentlich viel aufwendiger war und ein Remake ist, ne. Also ich droppe jetzt einfach mal Shadow of Colossus. Das hat's ja dann auf viele Plattformen geschafft, ne. Es hat bei PS2 angefangen und wurde dann auf der PS3 remastered und wurde dann später auf der PS4 remaked. Also es hat dann, weil das ja auch eine ganz andere technischer Aufbau ist, deswegen konntest du nicht einfach PlayStation 3 oder vor allem zwei Spiele nehmen und dann einfach auf die neue PS4 umsetzen, einfach nur höhere aufgelöst. Das geht gar nicht, weil jetzt mittlerweile die neuen Konsolen auch näher am PC sind. Ne? Die ganze Architektur ist einfach da anders. Aber das Remake hat's halt, also für die PS4 dann das Remake, hat sich dann halt so, finde ich, am Original wirklich orientiert, auch wenn es wirklich von Grund auf neu gebaut worden ist, haben es wirklich so geschafft, finde ich, das so 1:1 zu machen. Also selbst auch mit den ganzen Macken und auch den ganzen negativen Aspekten wie Steuerung und Kameraführung, selbst diese Sachen, wo man sagt, ja Mensch, wenn du da jetzt ein Remake machst, dann kannst du doch sowas ausbügeln, kannst doch vielleicht einfach ein bisschen mehr Komfort-Features bieten, einfach State-of-the-Art machen, was man halt heutzutage alles hat. Aber nee, die haben das wirklich so richtig schön klassisch gemacht, was natürlich für die klassischen Fans mega war. Und dadurch fühlt sich dann schon ein bisschen eigentlich echt an, wie als würdest du es das alte Spiel nur halt einfach in schönerer Grafik und mehr FPS, ne? Also das haben sie sehr, sehr geil gemacht.
Ja. Das ist natürlich schon sehr krass, ja, wenn man dann einfach sagt, okay, ist jetzt einfacher, das nochmal neu zu programmieren, als das irgendwie zu, portieren, klassisch. Naja.
Ja, ich würde ganz gerne jetzt mal mit euch in eine Beispielrunde gehen, mal von euch so wissen, was ihr so vielleicht für Remastern, Remakes gespielt habt. Ich würde mal mit den Jones anfangen, was dir so einfällt an Beispielen, die so vielleicht besonders gemacht haben.
Ja, ich habe tatsächlich eine ganze Liste hier geschrieben mit lauter so Beispielen. Am Anfang habe ich überlegt, wie wir uns fürs Thema entschieden haben, so, ja, was habe ich denn da ein bisschen, also keine Ahnung, ist mir jetzt nicht so, aber ich dachte, dass das so viel ja gar nicht sein kann und dann habe ich das mal Steam-Liste durchgeschaut und da ist mir aufgefallen, dass ich doch etliche gespielt habe, ja. Also, oder auch nicht gespielt haben. Das ist ganz interessant eigentlich. Also, ich fange jetzt einfach mal mit einem Klassiker an, der eigentlich heutzutage auch noch gespielt wird. Und zwar Age of Empires. Das ist ja so ein Evergreen. Den spiele ich ja eigentlich seit es ihn gibt. Age of Empires spiele ich das ja. Und halt dann immer in den jeweiligen Versionen. Also, Age of Empires 2 jetzt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich. Aber Zur Erinnerung, also Age of Empires 1 kam 97 raus, der 2er 99 und der 2er, der lief ja ewig lang. Also der lief ja noch, da war das 3er schon längst draußen. Gut, jetzt ist das 4er draußen mittlerweile, aber man muss ja sagen, die Remastered-Versionen von Age of Empires 2, die werden ja immer noch gespielt. Da kommen ja immer noch DLCs raus. Also das ist halt schon, das sagt ja schon einiges. Was ich da ein bisschen komisch fand, ist, ich habe mir die HD-Edition gekauft, kurz bevor jetzt dann die aktuellere Definitive Edition rausgekommen ist. Also die HD-Edition.
Das war nur ein Remaster, oder? Die HD, um das mal zu.
Beides, soweit ich weiß. Also die HD-Edition, die war 2013. Mhm. Das hat also ein bisschen verbesserte Grafik und verbesserte Multiplayer-Optionen. Und es kamen so drei DLCs halt mal raus mit neuen Völkern und zugehörigen Kampagnen oder so. Also Age of Empires 2, das hatte ja damals schon, also 1999, wie es erschienen ist, kam dann irgendwann danach das eine Age of Empires 2 Add-on raus, also wie früher DLCs heißen für die jungen Zuhörer. wo halt, was weiß ich, was waren da, Mayas, Azteken und so und Hunnen und neue Völker. Und dann kam 2013 irgendwann, also wirklich, keine Ahnung, über ein Jahrzehnt später, die HD-Edition und hat dann einfach noch einmal drei Add-ons nachgeschoben. Und ja, leicht verbesserte Grafiken, das habe ich mir damals gekauft, bis ich dann erfahren habe, dass meine Kumpels schon die Definitive Edition spielen, die 2017 rausgekommen ist. Aha. Und da ist der Inhalt von allen vorherigen Editionen drin und nochmal neue DLCs mit nochmal neuen Völkern und nochmal mehr Kampagnen und da kommen ja immer wieder neue DLCs und neuer Content raus, also jetzt sogar noch.
Wahnsinn.
Also mittlerweile sind es 6 DLCs, glaube ich. Und das sind richtige Brocken, also da kommt da echt immer recht viel bei rum. Also was weiß ich, da haben sie mal, keine Ahnung, ein halbes Dutzend oder ja, lass es 3, 4, 5 indische Kulturen haben sie da übernommen, einfach mal in einem DLC rauskaut mit lauter Kampagnen, die sich nur halt um diese neuen indischen Völker drehen und solche Sachen. Also da kommt immer wieder neuer Content raus, der halt das Spielgefühl und die Taktik halt nochmal neue Sachen reinbringt eben. Und das fand ich ein bisschen schwach eigentlich, dass es halt da irgendwie, ja, jetzt 2013 zu 2017, das ist jetzt nicht ewig. Und wenn ich diese beiden Versionen nebeneinander halt, das eine sieht halt grafisch ein bisschen besser aus, aber es sieht halt, es ist halt jetzt, ist halt immer nur Age of Empires 2, also da kann man jetzt nicht erwarten, dass das jetzt extrem krass aussieht, aber das fand ich ein bisschen komisch, dass sie halt ein komplett neues Spiel, also ich musste mir zwei neue Spiele quasi, habe ich da auf Steam. Das HD, das ich nicht mehr brauche, weil jeder spielt nur noch die Definitive Edition.
Und das ist ja im Multiplayer, schätze ich jetzt einfach mal, nicht kompatibel zueinander, ne?
Nee, das ist ja, okay. Ein komplett eigenes Spiel. Hm. Und da denke ich mir, hätten wir das mit der HD-Edition nicht einfach halt eine Weiterentwicklung daraus machen können, dass das ein großer Patch oder ein Update oder irgendwas ist. Oder? Hm. Was waren da die Änderungen so fundamental, dass das jetzt ein neues Spiel gebracht hat? Keine Ahnung. Ich will mich nicht beschweren. Ich spiele Age of Empires 2 immer noch. Also die Definitive Edition. Und die sieht schon halt schön aus, wenn man halt, ich meine, wie gut muss ein Echtzeitstrategiespiel aussehen? Das macht immer noch Spaß. Ne, also das heutige Maßstäbe wäre es ein Mobile-Game, aber Leute spielen ja noch Mobile-Games, also da kommt man mit der Grafik, kommt man noch gut mit klar und das ist ein zeitloses Spielprinzip und da haben sie es halt schon aufgehübscht, also da, wenn man jetzt halt irgendwie Gebäude zerstört, also da sieht man wirklich, wie die so Backstein und Steinmauern, Burgen so ineinander so zusammenkrachen, also das sieht schon hübsch aus mit den Animationen, das ist ein bisschen so, schaut so fast schon so halb 3D-mäßig aus, obwohl es halt eigentlich 2D alles ist, also ist aber ganz nett gemacht, also ich kann es empfehlen, macht immer noch Spaß, aber ich fand es ein bisschen komisch, dass die im Abstand von wenigen Jahren halt 2 Editionen da halt rauspumpen, da kam mir immer ein bisschen veralbert vor, aber mein Gott, das ist mir jetzt als erstes eingefallen, weil es halt noch so aktuell ist.
Bei dir, Tobi, hast du noch mal ein aktuelles Beispiel?
Aktuell, ja, wir haben Black Mesa habe ich, glaube ich, auch mal im Podcast erzählt. Black Mesa habe ich durchgespielt und das ist ja ein Remake von Half-Life 1. Als Fan-Remake begonnen und hat sich dann richtig über viele Jahre etabliert und hochgearbeitet und ist jetzt quasi fertig und kann man jetzt als 1.0er-Version kaufen. Hm. Und ist fantastisch gewesen. Also ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, es fängt den Vibe des Half-Life 1 einfach so gut auf. Und trotzdem, ja, halt mit hübscher Grafik natürlich, aber halt auch ein bisschen Kleinigkeiten dazu gedacht, so dass nicht irgendwie sich gerade am Anfang oder so diese Bürokomplexe, wo du durchgehst, das ist alles ein bisschen mehr drin, wenn genauer, wenn detaillierter. Du findest nicht einfach, die Brechstange liegt nicht einfach nur rum, sondern die ziehst du erst irgendwo raus und sowas. Also das ist alles noch ein bisschen mehr durchdacht oder hinzugefügt. Und auch Xen, also Xen war ja, oder finde ich immer noch sehr schwierigen, so einen sehr frustrierenden Teil von Half-Life 1 immer noch. Und das, was die daraus gemacht haben, ist aber mega gut. Also das haben sie wirklich, da muss man sagen, da haben sie mit die größten Veränderungen gemacht, würde ich sagen. Ne? Also so jetzt, wenn du jetzt der Hardcore-Fan bist, der sagt, das muss genauso sein, 1:1, der wird wahrscheinlich von Xen eher enttäuscht, aber ich fand es viel besser gemacht. Also das war viel flüssiger, viel Spiel, also flüssiger jetzt nicht, weil mehr Frames, sondern einfach, weil es der Spielflow war einfach besser, nicht diese Plattform. Es gab natürlich immer noch Jump-Plattform Einlagen, aber die waren lang nicht so bescheuert wie im Urspiel. Und das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also Black Mesa war mit einer der letzten Titel, die ich als Remake durchgespielt habe. Was haben wir denn noch? Was ist denn noch aktuell?
Boah, ich verstehe nicht, dass die Leute Xen so krass haben, ey. Das geht nicht ein.
Schwierig.
Ja, aber es ist eine populäre Meinung. Also viele Leute haben das, diese Jump-and-Run-Plattform-Rätsel, die haben die gehasst, aber.
Leider ist immer noch dieses Ding drin, wo du, was ich in dieser, ich nenne es mal Förderbandanlage, dann von unten nach ganz oben irgendwie musst. Das ist leider immer noch genauso drin und ich fand das fand ich auch wieder eine ziemliche, ja.
Diese Alien-Fabrik da, wo genau, die Monster in diese Eiern umeinander fahren oder,
ja. immer noch. Naja, egal. Aber ansonsten, wie gesagt, mega gut. Und ich glaube, die machen auch mit Opposing Force weiter oder mit Blue Shift und so. Also da freue ich mich schon auf mehr, auf jeden Fall.
Boah, da habe ich aber auch mal Lust.
Was wir in den letzten Jahren noch gespielt haben, war natürlich Resident Evil 2. Mhm. Das ist auch gleich so ein Beispiel, wo man, also eins der besten Remake-Beispiele, weil du natürlich da die uralte Grafik von PS1, ja, wenn ich jetzt richtig zurückgehe, PS1 noch hattest damals, Resident Evil 2 kam, genau, für die PlayStation 1 raus. Und naja, das war ja eben diese festen, starren Kameraperspektiven, und das halt jetzt quasi in die Moderne zu bringen, quasi mit Third-Person-Schulteransicht. Und hast aber trotzdem einfach dieses Schwerfällige und dieses Feeling, das haben sie trotzdem beibehalten. Klar, er ist ein bisschen agiler noch gegen die Zombies, aber es ist trotzdem, haben sie es geschafft, das trotzdem noch so reinzuarbeiten, dass du dich jetzt nicht fühlst wie, keine Ahnung, rutschend in Apex Legend irgendwie da 50 Zombies in den Kopf zu schießen, sondern dass du wirklich, wenn da ein, zwei Zombies kommen, dann ist das trotzdem noch ein wenig eine Arbeit. Und das war halt auch einfach, das war halt früher einfach so, dass das Resident Evil, da hast du nicht tonnenweise Zombies weggekloppt, sondern da war halt ein paar wenige, waren dafür halt schon schwer, ne? Und das haben sie super gemacht und das hat toll ausgeschaut, das hat also auch soundtechnisch wahnsinnig atmosphärisch und das kam ja so gut an, dass wir natürlich dann gleich mit dem Dreier weitergemacht haben. Das haben wir noch nicht gespielt. Steht noch auf der Liste. Und gut, das Dreier kam jetzt nicht so gut an, weil das Grundspiel dazu jetzt auch nicht so gut war wie das Zweier. Dementsprechend, also das haben sie gut portiert, genauso wie das Zweier, aber es ist jetzt nicht so populär. Aber was populär wurde, ist das Vierer. Das haben sie jetzt auch gar nicht so lange her. Da kam das Vierer als Remake raus. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, braucht's das, ne? Weil du hast ja das Vierer gab's dann auch mal als Remaster schon für den PC und halt für die neuen Konsolengenerationen, aber halt war halt einfach nur ein bisschen aufgehübschter, ne? Ich glaube, der PC hatte sogar nur diese Version. Es gab's vorher in der Urversion von Resident Evil 4 gab's die, glaube ich, nicht für den PC und mit dem Remaster ist es dann sozusagen mit auf dem PC erschienen. Und ja, das war ja schon Third-Person-Ansicht und das war ja eigentlich schon in Anführungszeichen das erste richtig moderne Resident Evil, ne? Also vom Dreier weg zum Vierer war ja damals ein riesiger Sprung, ne? von diesen festen Kameraperspektiven und von dieser altbackenen Art, sag ich mal, in das Moderne, auch wenn immer noch Panzersteuerung war, aber trotzdem habe ich mich gefragt, braucht's das, aber sagen wir mal, was die Pressestimmen so aktuell angeht, ist das super, super bewertet und erfreut sich starker Beliebtheit. Haben es anscheinend ganz gut umgesetzt und auch da haben sie auch ein bisschen nervige Passagen zum Beispiel verbessert. Ich sag nur Escort-Mission mit der Tochter vom Präsidenten. Leon, Leon, hier, Leon da und so weiter. Da gab es einige, also das ist ja legendär geworden, dass die einfach einer der schlimmsten Escort-Missionen waren, die es so gibt. Und die haben es tatsächlich verbessert. Die ist nicht mehr ganz so nervig und sie ist nicht ganz mehr so hilflos oder zumindest ja, kann sie laufen, ohne dass du dabei bist und ihr Röckle halten musst. Das haben sie,
glaube ich, auch übrigens. Ich sag's, wie es ist, Escort-Mission, es ist wie gesagt, keiner mag's.
Ja, das ist wahr. Also Escort-Missionen sind immer ein Fluch.
In keinem Spiel sind die gut.
Nee. Also außer wenn halt jemand dabei ist, der sich halt dann auch wehren kann oder der nicht so ja, wie ist das, was weiß ich, wie Elizabeth bei Bioshock Infinite oder so. Aber das ist auch nicht wirklich eine Escort-Mission. Die ist halt mal dabei und aber die kann auf sich aufpassen. Die hilft dir sogar. Die schmeißt dir mal irgendwie Munition zu oder so. Da freust du dich eigentlich noch, dass die dabei ist, ne? Aber so dieses klassische Damsel in Distress, ich muss ihr zartes Gemüt einfach nur beschützen, weil sie kann halt gar nichts, ist halt immer.
Ja, das ist also einmal nicht aufgepasst, Mission gesteuert, nochmal von Anfang an, weil halt der Bot einfach zu dumm zum Scheißen war.
Genau. Wir haben uns neulich wieder, weil ja Silent Hill auch durch, das werde ich später noch erzählen, durch das bald kommende Remake, ist Silent Hill aktuell wieder ziemlich im Trend und in aller Munde und alle Streamer spielen es rauf und runter. Und da haben wir uns von einem guten Streamer, den wir dadurch entdeckt haben, Holly nennt sich der, ich mache das einfach mal Schleichwerbung, Grüße an Holly, der hört uns bestimmt zu, da haben wir uns Silent Hill 4, The Room, also einer der unbeliebtesten Teile von Silent Hill, mal ein bisschen reingezogen bei ihm. Und das halbe Spiel besteht aus Escort-Missionen. Deswegen musste ich das jetzt nochmal erwähnen. Und es ist grauenhaft. Also die Frau, die kriegt nur aufs Maul, quasi, die du beschützen musst von den Geistern und Wesen, die da halt so rumlaufen. Und das Problem ist, wenn du einen Abschnitt verlässt, und einfach durch die Tür, nächster Abschnitt, ne, nächster Raum, dann muss die direkt hinter dir sein, sonst kommt die nicht mit und bleibt in dem alten Gott. Abschnitt drüber, zurück. Und das ist absolut grauenhaft, weil die kriegt das so eins auf die Mütze und da musst du auch aufpassen, dass die hat nämlich, die kannst du auch selbst verwunden. Weißt du, Handgemenge überall Geister, die rennt mittendrin rum, du musst irgendwie auf die schießen oder auf die prügeln, weil Silent Hill ist ja nicht so, Munition ist ja nicht so viel vorhanden. Und dann kann die auch noch verletzt werden. Und das Entscheidende ist auch noch, wenn du die viel verletzt, dann ändert sich auch das Ende. Das bedeutet, dann kriegst du am Ende noch ein schlechtes Ende. Und also es ist einfach nur, man kann es gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das alles ist. Also,
nee. Das funktioniert halt nur, wenn die Wegfindungs-KI gut funktioniert und so solche Sachen. Und das ist halt meistens in Spielen eigentlich nicht so
der Hit. Kurzer Abschweif zu Escort-Mission. Das ist mir nur gerade eingefallen.
Irgendwas muss ich einwerfen. Gegenbeispiel Ico. Das ist ja das ganze Spiel als Escort-Mission. Und das ist aber gut. Also, das funktioniert. Mhm. Aber weil halt wahrscheinlich auch, weil das Mädchen, das man da beschützt, das steht ja nur rum. Also, das baut ja keine Scheiße an und für sich.
Ah, okay.
Also.
Ja. Kann es sterben, oder?
Ja, bei Ico, die wird doch da von diesen Monstern dann diese Schattenlöcher gezogen.
Ah, okay, ja.
Ja, ich glaube, das kann schon bis zum Ende führen.
Okay.
Das ist ja ein sehr beliebtes Spiel, aber das scheint ja zu funktionieren. Mhm.
Genau.
Ja, ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das Remake von Thief, The Dark Project. Also es ist ja eine Neuinterpretation, die ja so semi-gut ankam, sage ich mal. Ich fand's richtig gut. Aber auch nur deswegen, weil ich halt auch das Thief 1 ja schon länger nicht mehr gespielt habe und auch damit okay war, dass quasi einige alte Völker zum Beispiel nicht mehr drinne waren, dass einfach die Geschichte eine andere ist, dass es immer noch Garrett ist, aber halt in einer anderen Welt, in einer anderen Umgebung.
Da haben sie aber schon
und sehr ich viel dran geändert. Ne? Die haben schon sehr viel dran geändert, aber ich fand es trotzdem gut, weil es generell wenig Schleichspiele gibt, die mir zusagen und ich finde, dass es dieses Spiel irgendwie trotzdem gut hinbekommen hat, eine tolle Atmosphäre zu schaffen, die vielleicht ein Ticken zu düster ist. Ich glaube, das ist die einzige Kritik, die ich so ein bisschen die mir noch so ein bisschen einfällt, ist schon eine Weile her, als ich es gespielt hatte, aber es ist sehr, sehr düster. Die Musik ist auch, ich habe mir auch mal den Soundtrack nochmal angehört, es ist irgendwie nur so ein Wummern. Also es ist schon sehr dauerhaft düster. Also da gibt es irgendwie wenig Lichtblicke. Ich weiß nicht mal, ob sich das aufs Spiel ausgewirkt hat in irgendeiner Form, aber ich fand das Spiel eher positiv. Mir hat es Spaß gemacht. Aber es ist schon irgendwie alles düster und sehr pessimistisch irgendwie mit dieser Plage. Und ja, es gibt halt viele alte Völker nicht mehr. Also wer halt erwartet, dass wie in Thief 1 irgendwelche alten Völker vorkommen, der wird ein bisschen enttäuscht sein, weil es halt meistens menschliche Gegner sind und halt auch, ja, das Spiel sehr konservativ bleibt und nicht ganz so fantasievoll wie jetzt der ursprüngliche Teil. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, für wen haben sie das im Endeffekt gemacht? Und das ist so ein bisschen auch die Schwierigkeit bei einem Remake. Mhm. Du brauchst halt auch eine Audienz, für die das Spiel da ist. Und das habe ich bei Thief ein bisschen hinterfragt, weil für die Fans ist es eigentlich zu lange her. ich weiß gar nicht, wann der Teil 3 rauskam, irgendwie so 2010 oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber hätte ich jetzt mal so ein bisschen in diese Ecke rein.
Das muss ja irgendwie...
Oder ein Ticket früher?
Ja, wie Deus Ex 2 ist das ungefähr zeitgleich
programmiert. Das ist mir neulich auf Epic erst umsonst geholt. Witzigerweise.
Hast du schon mal gespielt?
Nein, noch nicht. Liegt noch auf dem Pile.
Ja, Empfehlung.
Ich denke halt eben, dass irgendwie das viel zu viel Zeit verstrichen ist zwischen dem dritten und dem neuen Teil, der neuen Interpretation.
Und da 2004, Domi.
2004?
Das, der Dreier, Thief Deadly Shadow.
Okay, oder, da war ich aber ganz falsch. Dann hätte ich mal ganze 6 Jahre
später. Nee, der Deadly Shadow ist nicht das Remake, was der Dominik meint. Das Deadly Shadow ist damals...
Ja, der Dreier.
Der Dreier? Nee, aber das ist...
Der Dominik meinte...
Nee, das Deadly Shadow ist das erste, was damals in Third Person war und mit der Unreal Engine dann irgendwie rauskam. Das ist aber nicht das, was er meint, oder?
Doch, das war der Bezug, den ich gemeint habe zum letzten Teil, also vor dem Remake.
Ja, genau.
Es ging um diesen zeitlichen Abschnitt quasi.
Ah, ja, okay.
Und ja, ich hätte es ehrlich gesagt ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, aber tatsächlich nicht.
Es sind 10 Jahre, das Thief Remake, das kam 2014.
Ah, 10 Jahre.
Ja. Das ja, und das krass, ist halt eigentlich zu lang und dann halt noch ein eigentlich ein Reboot. Also man fängt ja wieder von vorne an, interpretiert neu.
Das ist ein Reboot, also das stimmt, ja.
Und da ist es eigentlich zu spät rausgekommen. Also hat es eigentlich in meinen Augen nicht die richtige Zielgruppe getroffen, weil diejenigen, die es interessiert hätte, sind enttäuscht gewesen, weil es was völlig Neues ist. Und die sich noch nie mit Thief beschäftigt hatten, haben da, glaube ich, auch nicht so wirklich den Anschluss gefunden. Außerdem war das 1000. Assassin's Creed schon draußen. Das heißt, da ist natürlich eine gewisse Übersättigung vom Markt von vornherein schon irgendwie gegeben.
Und, ja, oder Dishonored gab es da, glaube ich, schon. Und das Dishonored hat ja dieses Spirit, was damals Thief aufgemacht hat, so ein bisschen dieses viktorianische Fantasy.
Und parallel hat in der Zeit Splinter Cell irgendwie 5 Ableger geschaffen. Ne? Das muss man auch
sagen. Also, da gab es halt dann schon ein sehr populäres Spiel, das halt genau in einem ähnlichen Setting war. Und da kommt der Thief ums Eck. Also, ich verstehe, was der Domi meint. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich fand es auch gut. Aber jetzt halt nicht mehr diese Faszination gehabt. Also, weil für so ein Spiel hat ein bisschen so diese Fantastik gefehlt, wo halt bei den Vorgängern war. Also, so ein bisschen so diese Fantasy-Elemente. Und weiß nicht. Ja, leider, also hätte man, glaube ich, für so ein Reboot mehr draus machen können, weil das auch ein bisschen grau bleibt, die Story und Garrett als Charakter, also wie ich es in Erinnerung habe, während mir die Vorgänger halt noch extrem gut in Erinnerung sind. Also,
ja, ein Thief war ja eh schon Sparte, ne? Deswegen, ich finde diese ganze Herangehensweise fand ich irgendwie ein bisschen odd, weil auf der einen Seite hätte man das Einser rebooten können und zwar genauso, wie es war. Plus halt mit besserer Grafik, dann hätte vielleicht der ein oder andere gesagt, Mensch, ich habe Assassin's Creed gespielt, das sieht so ähnlich aus, probiere ich mal aus. Aber wenn du halt so eine super düsterne Screenshot siehst von dem Game und bist vorher irgendwie dieses, etwas buntere Assassin's Creed gewohnt, dann wirkt es vielleicht auch eher abschreckend. Also für mich ist so ein bisschen die Zielgruppe verfehlt insgesamt.
Ich glaube aber auch nicht, dass quasi Fans von Assassin's Creed die Zielgruppe gewesen ist, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen was anders. Also das ist ja eher so diese Freude an Bewegung, so parkourmäßig und coole Kills, was also völlig wertneutral, wenn das Thief halt schon immer so ein bisschen so diese, weiß nicht, düstere Welt von einem Dieb ist, der halt nicht, also du kannst ja in den alten Spielen nicht wirklich was reißen. Also du bist ja wirklich drauf beschränkt, dass du halt schleichen musst oder hinterrücks irgendwie agieren musst. Weil halt der Garrett, also der Hauptcharakter, nicht wirklich viel aushält und Das ist, glaube ich, nicht das, was jetzt Assassin's Creed Fans wollen.
Ja, ich finde auch, dass
die wollen halt coole Kämpfe haben, was?
Ja, das stimmt. Und Thief steht da, finde ich, schon ziemlich unikat da. Also ich kenne weniges, was da so in die Richtung überhaupt geht. Also das muss man schon sagen.
Ja, ich habe eher so ein bisschen an diese, man kennt es ja immer von diesen Steam-Empfehlungen, sie spielten das, also wird ihnen das empfohlen. Da bin ich eher so ein bisschen Steam? In die Richtung gedacht. Also natürlich ist es spielerisch was anderes, aber mit welchem anderen Spiel willst du es dann sonst vergleichen? Ne? Mhm. Also du kannst es mit dem Dishonored vergleichen, was wahrscheinlich noch mehr hackschnitzelig sein kann. Kann auch schleichen natürlich, aber da ist es dann eher mit diesen Fähigkeiten, was ja der Garrett überhaupt nicht hat. Also das ist dann eher wieder mehr fantasievoll. Mhm. Ja, also wären sie früher dran gewesen, glaube ich, hätte sie sich gut eingefügt in diese anderen Games, aber so war es viel zu spät dran und hat eigentlich dann auch keinen mehr vom Hocker gerissen. Und deswegen ist es so ein bisschen verpasste Chance. Also ich glaube, wenn sie es ein bisschen früher rausgebracht hätten, hätte es vielleicht mehr Leute abgeholt.
Oder ein bisschen mehr anders vielleicht, ja. Ja. Also ambitioniertes Projekt, ich verstehe das total, dass man da mal ein Reboot probiert. Also aus den alten Thieves, da hättest du kein Remastered machen können. Also nee. Die Grafik ist so Müll mittlerweile, da kannst du nichts mehr draus bauen. Mm-mm. Also
den Dreier vielleicht hätte man nochmal vielleicht machen können.
Der Dreier ist immer noch schön, glaube ich. Also tatsächlich, ja.
Also aber ich denke auch mit der Unreal Engine ist, glaube ich, eine gute Engine, um da nochmal vielleicht was draufzusetzen, aber die 1 und 2er Teile, die ja eigentlich die beliebtesten waren, ist, denke ich, super schwer zu machen.
Denke ich auch.
Ja. Super schwer ist halt auch zu entscheiden, wie mache ich denn mein Remake? Mache ich es denn so, dass ich den alten Fans, dass ich denen gerecht werde? Oder versuche ich möglichst eine neue Zielgruppe zu erschließen? Dass
ich glaube, viele neue kaufen. Spagat. Ja.
Ja, also das ist, in Kleinigkeiten sieht man es halt oft. Also ich finde, meistens bleiben sie ja dem Ganzen schon treu. Wenn ich jetzt mal so meine Liste an Guten anschaue und so, ist es schon immer ähnlich geblieben tatsächlich, aber halt so Kleinigkeiten wie es bei dem Resident Evil 4 Remake, was ich erwähnt habe, ne, dass da plötzlich alles so gelb angemalt ist, wo du weiter musst, wo du durch musst, das, was ich ja schon immer angeprangert habe, ne, das ist in Resident Evil 4 ganz groß ausgeprägt und gibt's einige Memes zu. Also, dass da wirklich jedes Fenster, wo du auch wirklich durchspringen kannst, was nicht nur ein normales Fenster ist, sondern auch es geht kaputt Fenster ist, das ist dann halt so ein bisschen, da ist Farbe dran oder irgendwie die Fässer, die du halt dann auch wirklich, wo was drin ist, wo du zerstören kannst, die sind dann auch irgendwie etwas bemalt. Das gab's zum Beispiel im alten überhaupt nicht, ne? Da hast du halt einfach mal durchprobiert oder so. Frage ich mich auch, warum macht man es jetzt in den neuen Teilen rein? Ist es so, dass die aktuelle Zielgruppe einfach 10 Jahre später dass die nichts mehr selbst entdecken wollen, dass die alles vorgekaut kriegen wollen? Oder warum ist das so? Ich meine, es ist ja kein Open-World-Spiel, wo du sagst, na klar, ich kann da ja nicht alles abzusuchen, das dauert natürlich ewig, da brauche ich ein bisschen Orientierung, das mag in Open-World durchaus eine Berechtigung haben, da bin ich ja gar nicht, das will ich gar nicht so verteufeln, dass man schon von weitem sieht, ja, okay, da kann ich vielleicht klettern oder so. Aber in so einem wirklich recht linearen Spiel wie Resident Evil 4, weiß ich nicht, ob das sein muss. Und
ich glaube, das ist das Problem, dass halt sich viele Standards irgendwann immer etablieren. Mhm. Und so Komfortdinge, die halt dann allgemein akzeptiert und aber auch gefordert werden.
Ja.
Und da halt dann das zu unterscheiden, ob man das jetzt macht, weil es die Leute so wollen, oder ob man das macht, weil irgendwann mal hat es auch jemand gemacht davor. Das weiß ich halt dann nicht. Also, was weiß ich, angefangen bei Strategiespielen, dass man halt irgendwann mal den Rahmen ziehen konnte und nicht jede Einheit einzeln auswählen musste. Oder aber auch so Sachen, da würde ich jetzt auch nicht drauf verzichten wollen. Also saubere Questlog-Funktion bei Rollenspielen oder Inventarsortierfunktion oder so ein Zeug.
Diese Komfortfunktion, ja, genau.
Ja, das braucht man schon. Und wann dann irgendwann so diese bemalten Kanten und Sachen für irgendwelche Interaktionen oder halt irgendwelche Objekte, mit denen man interagieren kann, wann das mal aufgekommen ist. Vielleicht denken da die Entwickler das Muster rein oder so.
Ich denke es auch. Es gab dann ja auch mal eine Umfrage danach eben nach Resi 4 Remake und tatsächlich war es, glaube ich, über 70% der Teilnehmer haben gesagt, ja, die möchten das. Also daher bin ich die Minderheit, die sagt, nee, also die meisten Leute mögen das oder fordern das auch.
Ja, naja. Nee, ich glaube, in den vorherigen Folgen haben wir immer so ein Rant darüber gemacht.
Ja,
also,
genau. Möchte ich gar nicht
aber, mehr. Ja, wie du sagst, bei Tomb Raider, wo man es ausstellen kann, also das finde ich eine gute Lösung. Ja, doch, ganz ehrlich.
Ja, oder so Sachen wie Minimap, eine ordentliche Minimap oder ein Kompass.
Ja. Das heißt, das sind halt alles so Funktionen, wo dann in so Remastered oder in Remakes immer ganz gerne reinkommen. Was ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt finde, weil manchmal sagt man will dieses alte Spielgefühl nochmal haben, aber an das Original traut man sich dann vielleicht nicht ran, weil man sagt, das ist halt unspielbar nach heutigen Maßstäben oder da hat man dann auch keinen Bock mehr drauf, weil halt solche Komfortfunktionen fehlen. Da ist dann sowas eigentlich nicht schlecht, wenn man sagt, okay, dasselbe Spiel, ein bisschen aufgehübscht mit ein bisschen Komfortfunktionen, zack, hast du ihn remastered und man spielt's wieder. Also ja.
Da ist eigentlich Monkey Island natürlich ein cooles Beispiel, weil es einer der wenigen ist, wo du einfach auf Knopfdruck sagen kannst, okay, ja, jetzt will ich die alte Version, jetzt spiele ich die alte oder ich kann mir die alte wirklich genauso anschauen, wie sie war und dann drücke ich wieder auf den Knopf und dann hast du die neue Version. Das finde ich mega. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt danach mal gab irgendwie.
Oh Gott, das ist witzig.
Wahrscheinlich auch noch in Full Throttle oder so, was wir halt dann auch noch so remastered haben. Aber das ist brillant.
Ist ja Nostalgiefunktion eigentlich.
Es ist super nostalgisch und es hat mir tatsächlich bei dem einen Rätsel geholfen. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, das ist das Grog-Rätsel, wo du halt den Grog recht schnell wohin bringen musst, weil sonst halt der Becher kaputt geht, weil er sonst durchätzt, der Grog.
Ah, ja.
Und du musstest quasi immer wieder den Grog im Inventar umfüllen in einen anderen Becher, ja. Weil sonst der dann kaputt ging oder so. Ich habe das mit der neuen Steuerung nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht. Und mit der alten, da war das irgendwie durch dieses einfache Klicken, war das halt irgendwie easy going, aber mit der neuen Steuerung habe ich mir das schwerer getan und deswegen habe ich es tatsächlich bei dem Rätsel musste ich es umstellen oder habe ich es dann gemacht und dann ging's.
Ach, witzig.
Und das ist eine coole Funktion. Ich meine, das ist okay, das geht bei einem Adventure wahrscheinlich noch leicht, das kannst du bei anderen Spielen wahrscheinlich nicht machen, aber ich fand es halt mega, dass es einfach so easy peasy mit einem Tastendruck geht, ne?
Das ist tatsächlich faszinierend eigentlich, dass das so geht, ne?
Ja.
Ja, aber das finde ich tatsächlich eigentlich, weil ich mir jetzt ganz darüber nachgedacht habe, manchmal ärgert es mich jetzt bei Skyrim zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass da alle 2 Jahre irgendwie eine neue Version rauskommt, wo ich sage, wer muss alle 2 Jahre dasselbe Spiel nochmal spielen, halt unwesentlich anders. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich komme mir da ein bisschen geschöpft vor, wo ich mir manchmal denke, also, wenn du dann auch siehst, in was für kurzen Abständen, nämlich mal so Game of the Years Edition und dann die HD Edition und dann die Enhanced Edition, so jeweils in einem Abstand vor einem Jahr, da denke ich mir, ja, keine Ahnung, hätten die das nicht bei der Urversion auch so gleich sich mehr Mühe geben können, dass sie dann nicht eine Ultimate Edition dann ein Jahr später oder 2 Jahre später machen müssen. Also,
ja, aber auch da hast du das Konsolending, es hat, glaube ich, auf der 360 angefangen, oder? Schätze ich mal zu Xbox 360 Zeiten Skyrim, könnte ich mir vorstellen, und dann wird es natürlich für jede nachfolgende Generation Xbox One und so weiter halt dann auch immer wieder neu aufgelegt, ne, und ich weiß gar nicht, wie es der PC dann, ob der dann immer eine neue Version bekommen hat oder ob es dann teilweise mit gepatcht wurde, das weiß ich jetzt gar nicht.
Also ich überlege mir dann immer tatsächlich, ob mir das wert ist, so ein Spiel, wo man halt wirklich ohne Probleme einen dreistelligen Stundenanteil verheizt, ob ich das halt für wegen so unwesentlichen Änderungen wie, was weiß ich, ein bisschen aufgehübschte Grafik und so, wenn ansonsten kein neuer Spielinhalt ist, ob ich das mir dann nochmal antue. Also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Witcher 3 mal, wann war es, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das erste Mal und das letzte Mal auch gespielt, super Spiel, und irgendwie halbes, dreiviertel Jahr später kam dann irgendwie jetzt die, Tobi, helf mir, neue Version raus, was war das?
Remark? Groti war es noch nicht, die war schon vorher, ne? Also es kam mal irgendwelche grafischen Verbesserungen, glaube ich,
mit. Genau.
Aber da hab ich das dann auch, ist auch nichts, wo du unbedingt, oder wenn es jetzt unbedingt die aus der Netflix-Serie die Rüstung mit haben willst und so, das kam alles mit rein, ne?
Ja.
Aber das wurde ja wenigstens reingepatcht. Also für die PCler, ne? Das hast du da, ja, hast jetzt keinen, musst jetzt nichts neu kaufen. Aber das lohnt sich nicht, da hast du schon recht. Also das will ich jetzt auch nicht machen. Wegen einer besseren Grafik, da ist es gleich nochmal 150, 200 Stunden.
Ja, also was anders ist, wenn man es jetzt damals gespielt hat beim Release und dann sagt so, ich 10 Jahre später, hey, cool, hab eh nochmal Bock drauf. Also das verstehe ich dann schon. Aber
ich denke, es ist halt wahrscheinlich cool, wenn einfach die Leute, die das noch nicht gespielt haben, schauen dann auf der Steam-Homepage und gucken halt und sehen, okay, die neue Version, die ist vielleicht 2 Jahre alt. Ich kaufe ein neues Spiel und kaufe kein Spiel, was jetzt ungefähr 15 Jahre alt ist. Weil dann denkst du, dann ist vielleicht der Preis auch nicht gerechtfertigt, ne? Wenn du dann dir vorstellst, okay, die verlangen jetzt hier 30 Euro für ein Spiel, was 15 Jahre alt ist, weil einfach, das Datum ist ja oft das Release-Datum.
Ja, das ist schlau. Ja, ja.
Ne? Also es kann auch sein, dass es dann, dass es trotzdem lohnt, einfach mal so ein Remaster rauszubringen, dass die Leute sehen, das kam ja noch gar nicht so lange raus, das ist in den Charts schon wieder drinnen. Ich habe schon mal davon gehört, aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schaue ein Spiel an und dann ist das Ding 15 Jahre alt und dann wird 40 Euro dafür verlangt, dann würde ich mich fragen, hä, wie lange hält sich das und warum ist das immer noch drinne? Ja, also es kann auch ein wirtschaftlicher Grund sein, denke ich mir so gerade.
Ja, gut. Ich finde, es klingt absolut logisch, weil um da einfach den Preis zu halten, um den quasi oben zu halten, um dann, wie du schon sagst, um den nicht einfach, dass der irgendwann nur noch in den 9,99-Bereich sinkt, weil es halt schon so alt ist, sondern das als ja. Rechtfertigung dafür, dass man dann eben noch ein bisschen mehr verlangen kann.
Und es macht sich halt auch gut, wenn du sagst, du hast ein bisschen Arbeit reingesteckt, du hast vielleicht ein bisschen den Sound neu gemischt, du hast ein paar Texturen rein und dann verkaufst du das jetzt als HD Skyrim Version 8, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Versionen es schon gibt, aber dann ist halt auch wieder ein neues Datum drin und dann sieht halt dann der Kunde, okay, Skyrim habe ich noch nicht gespielt, würde ich mir jetzt mal gönnen und dann schaut es einfach ein bisschen neuerer aus. Weil so muss sich ja der Kunde immer entscheiden zwischen brandneuen Spielen und vielleicht Spiele, die 1-2 Jahre alt sind. Und dann kannst du dich vielleicht mit deiner Entscheidung dann ein bisschen leichter tun, als wenn es schon über 10 Jahre alt wäre, das Spiel. Ne?
Also ja, das ist ja grundsätzlich auch eine schöne Idee, weil es ist jetzt nicht so, dass man da als Spieler verarscht wird und ein altes Spiel untergejubelt wird, sondern dass halt gute Spiele im besten Fall halt noch zurecht am Leben gehalten werden und halt auch einer neuen Generation vielleicht angeboten werden können, die sich halt sonst vielleicht nicht rantrauen würden. Also weil, ich meine, Witcher 3 ist halt schon mittlerweile sehr alt, also nach heutigen Maßstäben, ist aber immer noch ein unübertroffenes Spiel, ja, und es ist der letzte, der aktuellste Ableger von der Serie, ja, noch.
Und Witcher 4 wird kommen.
Ja, hoffentlich. Aber es ist ja immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, ja. Und wenn das einzige ist, der einzige Unterschied, den das zum modernen Spiel hat, die Grafik ist, ja, dann ist es doch eigentlich gut, wenn man die halt einfach mal ein bisschen aufpoliert, in der aktuellen Version rausbringt, dass halt auch neue Spieler das halt jetzt spielen können und die Alten, die mal wieder Bock drauf haben, können das halt jetzt neu genießen, vielleicht mit ein bisschen, keine Ahnung, neuen Funktionen und ein bisschen was überarbeitet oder, keine Ahnung, kleine DLC-Dinger. Also grundsätzlich finde ich das eine schöne Sache, weil ich oft genug mir denke, Mensch, hier ist so ein altes Spiel, XY würde ich gerne mal wieder spielen, aber ich will das alte Original nicht mehr spielen, weil es einfach zu grauslich ist, weil es halt schon schlecht gealtert ist. Jetzt hier bestes Beispiel, Gothic, also der Einser. Da habe ich mir auf einer Liste, ich bin ja, ist ja kein Geheimnis, echt ein großer Fan, es kam 2001 raus, ja. Und jetzt basteln sie ja da die ganze Zeit an einem kompletten Remake, also sogar ein Reboot, wo das Originalspiel halt nochmal neu auflegt, aber halt auch neu interpretiert. Also die wollen halt so die alten Fans abholen, aber die haben auch so gesagt, sie wollen jetzt nicht das alte Spiel einfach nochmal mit neuer Grafik herstellen, sondern sie wollen halt schon, dass ein bisschen so der Flair ein bisschen anders ist, also da wo es dann auch wirklich so um Ästhetik geht. Also ich habe ja diesen Playable Teaser mal gespielt, der rausgekommen ist, so eine Demo quasi, wo du den Anfang spielst und du hast schon gemerkt, es ist ein anderes Spiel, das ist neu, das sieht viel anders und fremdartig aus, weil es neu interpretiert ist, so, was weiß ich, so die Rüstungen von irgendwelchen Leuten, die da rumhupfen, ja, aber es muss ja nicht Schlechtes sein, da kann man sich auch mal drauf einlassen und auf der anderen Seite soll da auch noch, also das Spiel ist ja noch nicht fertig, genug Spirit sein, drin sein, dass halt alte Spieler halt, alte Fans das wiedererkennen, also, was weiß ich, wenn du da irgendwelche Charaktere von früher halt wieder triffst und sagst so, hey, cool, so würden die jetzt quasi mit neuer Grafik aussehen, ja. Also das fand ich schon ganz gut und das soll ja jetzt auch in der zweiten Hälfte diesen Jahres also rauskommen. Bin ich gespannt.
Wenn du so eine Brücke bildest, das ist schon cool, ne? Zu den alten Fans und vielleicht auch für neue Interessierte.
Ja, und ich meine, gut, die Serie ist ja grausam abgeschmiert, muss man halt schon sagen. Also der Zweier war noch gut, der Dreier, der ist ja buggy rausgekommen, das ist ja immer noch legendär dafür, wie ungenügend der rausgekommen ist. Und das haben sie dann halt, also ich finde, das Spiel selber zum Spielen ist jetzt keine komplette Katastrophe in der besten gepatchten Version, aber das Ende ist halt unbefriedigend. Da gibt's halt kein gescheites Endvideo oder so. Okay. Und irgendwie du die Pseudo-Nachfolger von anderen Studios, wo halt der Publisher einfach dann die Rechte oder halt das Spiel quasi andere Spiele, Spielschmieden haben fertig entwickeln lassen. Das ist halt nur noch dem Namen nach. Also da ist ja nicht mehr von Piranha Bytes. Ja, und das da ist halt Gothic dann einfach abgeschmiert. Und wenn jetzt durch diesen Reboot, wenn der gut gemacht ist und gut ankommt, dann ist es ja eine neue Chance, dieses Franchise wiederzubeleben. Und es ist ja an und für sich was Schönes, ja. Also richtig, ich habe da mir noch ein paar Punkte rausgeschrieben, was da jetzt in diesem neuen Gothic Remake da alles aufgenommen werden soll. Also da gibt's ja der Musiker von dem Gothic, von dem alten, der Kai Rosenkranz, der hat damals den Original-Soundtrack gemacht. Und da kommen vom Original-Soundtrack auch wieder in dem Reboot Sachen rein. Mhm. Aber derselbe Musikproduzent oder Musiker von damals, der hat auch neue Stücke für dieses Remake gemacht. Also die haben sich den Musiker von damals geholt, haben dann seine Musik genommen und der hat seine alten Stücken zum Teil neu aufgenommen und noch neue Stücke für das Spiel gemacht. Und das ist halt schön, wenn man sich diese Mühe und diese Extrameile geht halt, um so alte Künstler von damals halt dazu zu holen, ja. Und die wollen auch alle Dialoge von dem alten Spiel, vom Original übernehmen, aber halt noch neue zusätzlich on top, ja. Und ein Modding-System, ein Kochsystem soll neue Quests, neue Locations, Puzzles haben sie ein wenig überarbeitet, weil die halt im Original nicht gut gealtert sind. Und Plothole-Sachen haben sie gesagt, dass die gestopft haben. Und Spielerwelt soll 10-30% größer sein. Und das ist, also der Einsatz nach heutigen Maßstäben für Open-World-Spiele echt überschaubar. Und keine Ahnung, wenn es ein bisschen größer ist, mein Gott, also finde ich eine gute Sache. Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, der Playable Teaser, der kam 2019 raus. Das fand ich auch schön. Da haben sie eine öffentliche Umfrage damit gemacht. 180.000 Downloads hat es gehabt. Und bei dieser Umfrage haben tatsächlich 30.000 Leute geantwortet. Und da haben klipp und klar 90% von denen, die bei der Umfrage teilgenommen haben, haben gesagt, sie wollen dieses Remake. Ja. Und das zeigt ja schon, dass diese Resonanz positiv da ist. Und das finde ich, obwohl es noch nicht draußen ist, finde ich das einen schönen Werdegang. Also das, alle die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe.
Ist das dann crowdgefounded, das Ganze? Weil,
nicht, dass ich wüsste. Ich
glaub, anhand dessen kannst du ja eigentlich auch immer, wenn du sowas reinschmeißt und dann siehst, okay, die Leute zahlen Geld dafür schon und das Ziel war das und das und jetzt ist es schon überschritten, dann weißt du ja auch, okay, die möchten das gerne und die unterstützen das dann schon. Und dann und du hast dann Geld, das zu entwickeln, was ich halt echt eine gute Sache finde.
So gesehen, ja. Müsste ich mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich finde diese ganze Herangehensweise, wie sie es gemacht haben, finde ich, klingt nach einem interessanten Experiment, dass sie wirklich sagen, die Serie nochmal rebooten oder zumindest den ersten Teil, aber halt schon ein bisschen anders, aber noch mit dem Spirit vom Alten. Also ich bin echt gespannt. Ja, und eine andere Möglichkeit hätte es nicht gegeben. Also die alte Serie, die war tot, die hättest du jetzt nicht mehr mit dem 5., 6., 7. Teil retten können. Ja, also
genau. Erste smarte Entscheidung, dann so anzufangen.
Ja, das ist eine Ausweg aus einer Sackgasse, ja. Also und das ist, ja, es wäre halt schade drum gewesen, das wegzuschmeißen, so.
Man darf auch nicht vergessen, wenn du, ja, die Plattformvielfalt ist halt auch wichtig, gerade irgendwie die meisten Leute haben irgendwie Handy und Tablet, ne, und nicht jeder hat PC, der was kann, oder Konsole, ne, und viele, der gerade Remastered oder so, die kommen dann halt dann zum ersten Mal auf Android raus, weil es halt, ne, altes Spiel, machst nur ein bisschen hübsch und dann kannst aber, weil halt mittlerweile nun mal die Androids relativ starke Geräte sind, finde ich, kannst du das auch wunderbar auf Tablet und Handy spielen. Ich mir gerade meine Liste mal so anschaue, habe ich da auch ein paar Kandidaten, wo ich dann mal auf dem Tablet oder Smartphone probiert habe, wie zum Beispiel Planescape Torment, die Enhanced Edition. Die habe ich so am PC nie gespielt und die gab's dann, wie gesagt, das ist eigentlich fast 1:1, nur halt ein bisschen hübscher, ne? Und halt ja wirklich von der Steuerung her angepasst ans Tablet. Und ich habe das nicht viel gespielt oder nicht lang, aber ich fand es echt ganz, ganz schön. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil irgendwie mit der Finger so immer ein bisschen gefühlt im Weg ist. So geht's mir ein bisschen mit Tablet oder mit Smartphone-Games, weil du, ne, hast sonst immer den Mauscursor, der ist fein und so, und du hast sonst deinen dicken Finger, der dann irgendwie, finde ich, im Weg ist. Aber an sich war es eine schöne Sache, weil gerade solche alten Games oder auch alte Adventures oder sowas, da auf dem Tablet ganz entspannt zu spielen, und das ist eine super Sache. Und du bringst es einem riesigen Markt, kannst du die Games quasi nahe bringen, die uns damals schon vor 20 Jahren vielleicht begeistert haben. Ne? Das finde ich mega.
Das ist ein guter Punkt. Also gerade so diese Remastered, ist es manchmal einfacher, die in dieser Handheld oder was weiß ich, Pad-Dinge zu zu portieren. Weil da ist ja die Anspruchshaltung nicht so hoch. Also das muss jetzt nicht High-End-Grafik sein. Da kannst du halt durchaus mal so alte Sachen ausgraben. Und die machen halt da immer noch Spaß. Also da haben die Leute, glaube ich, nicht so die Anspruchshaltung, wenn halt das Spielprinzip unterhaltsam genug ist. Richtig. Also hier Adventure oder so, sichtbar so Performance Fluch und was da alles gibt. Also das ist ja auch auf Handheld-Plattformen rausgekommen.
Gabriel Knight, Sins of the Fathers, das erste habe ich mal, da gab's oder ist wahrscheinlich immer noch das erste Kapitel, kannst quasi gratis spielen, wie Art Demo, sag ich mal, ne? Und ach, dann geil. Ist halt den Rest willst, dann kaufst es. Ich habe jetzt aber auch nur den Anfang gespielt, weil ich, also das ist eigentlich fast schon wie man es kennt, ne, auf dem PC. Ja. Aber es hat einen Kniff, Kniff kann man es eigentlich nicht nennen, das hat mich gestört, und zwar, die haben einen Erzähler plötzlich, einen narrativen Erzähler mit eingebaut, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum. Also den gab es früher nicht. Mhm. Und das war eine Frau, und die hatte dann auch immer so einen sarkastischen Unterton und hat immer alles so kommentiert dazu. Und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung. Mhm. Und habe es deswegen jetzt auch am Android nicht weitergespielt. Aber war also an sich vom Spielerischen und von der Grafik natürlich war's sehr passend natürlich für Tablet. Aber diese komische Erzählerin, muss ich sagen, warum auch immer. Also sonst, wenn es alles gleich geblieben ist, außer das, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Fand ich aber nicht so toll. Das ist so ein Mauer.
Vielleicht wollten die, dass das ein bisschen interaktiver ist. Also ich sage mal so Handheld-Leute, die sind ja auch gewohnt bei so Spielen, dass die halt viel mit den Fingern klicken. Mhm. Das geht halt bei Adventures nicht.
Ja.
Und dass man gesagt hat, dass das eher so wie so ein interaktiver Roman dann aufgezogen werden soll. Und dazu muss halt das Spiel mehr mit dir interagieren. Vielleicht war das der Grund.
So feedbackmäßig
vorstellen. Ja, genau, wie so ein Hörbuch, bloß halt mit visueller Komponente.
Das macht
könnte
so
ich mir Sinn. Vorstellen.
Ja, das macht tatsächlich sehr, sehr Sinn, ja. Jetzt, wenn wir so drüber nachdenken.
Weil, sind wir ehrlich, die Leute heutzutage, die wollen halt unterhalten werden, und die Anspruchshaltung von Unterhaltung wird halt immer größer, und wenn man halt dann sagt, naja gut, was hast du für eine Zielgruppe? Entweder die Leute gucken halt irgendein Netflix auf ihrem Handy oder hören irgendeinen Podcast oder sie spielen halt irgendwelche Candy Crush Dinger oder Fruit Ninja oder was weiß ich. Mhm. Und das ist halt Adventure ein bisschen schwer, in welche Nische gehst halt. Und wenn du halt dann irgendwie so ein Hybrid machst aus, ich sag mal, visuell und auditiv, so ein Hörbuch plus zum Angucken und Mitspielen, ja, das kann es ja durchaus sein. Das so Wimmelbildspiele, sowas vielleicht, dass man gesagt hat,
ja,
man braucht jetzt bloß noch irgendwie einen Erzähler oder was. Ja, keine Ahnung.
Möglich, ja. Ja, ich habe auf meiner Liste noch ein Remake, und zwar von Shadow Warrior. 2013 kam ja das offizielle Remake vom Originalspiel raus, und das fand ich sehr, sehr gelungen. Also das war ein ganz anderes Game als dieses uralte DOS-Spiel, das ich dann auch gespielt habe, das zufälligerweise im selben Jahr als Classic Redux rauskam. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, genau, das ist quasi das Remake sozusagen. Ja, aber lass uns erstmal beim Neuen bleiben. Genau, also das Remake ist in meinen Augen richtig, richtig gut gelungen. Es ist eine neue Interpretation. Es hat immer noch diesen kruden Humor mit Lo Wang, mit diesem lustigen chinesischen Samurai, der eine böse Organisation aufhalten muss. Und der Teil ist halt Singleplayer, First-Person-Shooter mit Nahkampfanleihen, mit ganz vielen Power-Ups und verschiedenen Gegnern und Kombis und bisschen Skillung über ein Kartensystem. Also eigentlich relativ interessante Kombi eigentlich für einen Shooter, und die Story war eigentlich auch recht interessant.
Es geht so in den Arcade-Modus irgendwie so Serious Sam-Style-mäßig, finde ich.
Ja, genau, also mit diesen Monsterwellen, was es auch wieder so ein bisschen unterscheidet zu dem alten Teil, was das ja nicht war. Aber ich finde, es hat eigentlich alles richtig gemacht. Es hat einen gewissen Stil. Es hat ja diese chinesische Atmosphäre. Diese Levels sind super toll animiert. Also wirklich, man fühlt sich da wirklich vor Ort irgendwie. Und auch der Sound ist toll. Der Soundtrack ist gigantisch gut. Also das hat wirklich, ich hätte mir nichts davon erwartet, aber es war phänomenal gut. Und genau, dieser alte Teil aus den, ja, ich sag mal, Ende 90er Jahren, da habe ich den Classic Redux tatsächlich gespielt, den Classic Redux von 2013, und das hat dann nochmal Audio und Graphic Update bekommen, ein kleines, also dass es nicht ganz so pixelbreiig ist, fand ich auch mega gut. Also das nochmal zu erleben, dieses uralte Spiel
mit Mausunterstützung. Das war der Remaster, oder? Dasselbe Spiel. Und ja. 2013 kam ja das Remake raus, also der Reboot, wenn man so will.
Ich denke, dass es aus taktischen Gründen zeitgleich erschienen ist, weil dann konnten die Leute schauen, wie war denn das Spiel früher? Und jetzt machen wir davon ein Remake. Also besser kannst du es eigentlich nicht machen, weil das ist der doppelte Aufwand. Und die Leute, die sich durchhaben ringen können, diesen uralten Teil zu spielen, wurden dann auch nochmal abgeholt. Und ich habe das mit Freuden gespielt. Also es ist eines meiner Lieblings-Uralt-FPS-Games. Das Shadow Warrior, genau.
Hat ja auch eine eigene Trilogie dann begründet. Also ich habe den das von dem Reboot, also das 2013, dieses Singleplayer-Titel auch gespielt, und also ich fand ihn auch überragend gut für so einen First-Person Shooter oder was. Allein der Humor, also das ist halt wirklich brillant. Ich kenne das Original nicht. Das musst du mir sagen, Domi, ob das ans Original rankommt.
Also ich würde schon sagen, weil früher war es einfach viel limitierter. Da war die Stimme auch toll, aber es war viel weniger Interaktion. Jetzt hast du ja mit Videosequenzen im neuen Teil deutlich mehr Interaktion, mehr Gespräche mit anderen Fantasy-Figuren. Also da ist deutlich mehr Fleisch am Knochen, sage ich jetzt einfach mal. Also
ja. Gut, sind die Möglichkeiten anders. Aber ich fand halt den Charakter so großartig. Also die Spielfigur der Lobing, das ist so ein herrlicher Drecksack, das ist abartig. Also wir haben ja den Zweier auch gespielt, das ist ein Loot-Shooter, Koop-mäßig.
Ja, den haben wir mal Koop gespielt, zu viert, ja.
Also der Dominik, ich haben den sogar zu Ende gespielt, aber hauptsächlich halt wegen der Atmosphäre. Weil der Humor halt einfach, das ist
super. Das auf jeden Fall, aber spielerisch fand ich es richtig
schwierig.
Loot-technisch war es einer der schlimmsten Shooter, die ich hier gespielt habe. Also es war so überhäuft mit schwachsinnigen Waffen, du hast gleich wieder die nächste gefunden, wo du dann erstmal schauen musst, was hat es besser gemacht, und das hätten wir alles irgendwie eindämmen erwähnen müssen. Also das ist so dann lieber Serious Sam-mäßig, dass du hast eine Waffe und fertig, als sowas. Also ich fand das
war ein bisschen sperrig. Ja. Ich weiß nicht, wie sie jetzt im dritten Teil da weitergemacht haben, aber ich meine, dass der wieder Solo ist, aber der ist, glaube ich, von der Kritik nicht so gut aufgenommen worden. Aber
ist das schon draußen?
Der ist schon draußen, ja. Ich glaube, letztes Jahr, ich weiß gar nicht.
Ah ja.
Aber ich hab den noch nicht gespielt, aber ich fand, den ersten Teil von dem Reboot fand ich super, und der zweite, ja, zumindest der Humor hat gepasst.
Ja.
Ja, aber schönes Beispiel, ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben.
Domi, wir haben
obwohl
auch mal
ich das Remaster, Original nicht gespielt habe.
Wir haben auch mal ein Remaster zusammengespielt. Und zwar The Last of Us. Nicht zu vergessen, The Last of Us haben wir auf der PS4 gespielt. Und zwar dementsprechend die Remastered-Version, weil Last of Us tatsächlich auf der PS3 zum ersten Mal rauskam.
Ah, okay.
Also hatten wir dann die schöne Version auf der PS4 zusammengespielt. Mhm. Und auch davon gab's dann jetzt auch wiederum für die PS5 ein Remake. Ja, also wirklich alles nochmal von Grund auf neu gebaut, zwar wirklich exakt so gelassen, ne? Mhm. Aber weil es dann quasi passend zum Zweier war, weil das hieß ja, der zweite Teil hieß ja The Last of Us Part 2. Mhm. Und dann hat man natürlich den passenderweise das erste nochmal auch auf, und das war dann auch für die PS5, und die remakte Version vom 1er, das ist dann sozusagen Part 1. Ist dann die remakte Version vom 1er, und die passen dann dadurch zusammen. Dadurch kannst du dann nebeneinander stellen und hast dann auch identische Grafik. Also im Gegenteil, das Remake vom 1er für die PS5 kam sogar nach dem zweiten Teil raus und sieht deswegen sogar noch einen Ticken besser aus, ne? Aber eigentlich sind sie jetzt dadurch optisch ziemlich zusammen und heißen dann auch noch so. Also das haben sie strategisch und werbewirksam und wie auch immer, wie man es bezeichnen möchte, sehr schlau gemacht, finde ich. Mhm. Und da hast du auch wieder von Remastered hin zum Remake über drei Generationen der Konsolen das dann geschafft. Und dann auch die neuen Versionen, die Remake, die sind dann jetzt auch für den PC, werden dann jetzt auch für den PC portiert. Also den einen gibt es ja schon, und der zweite Teil, der kommt jetzt dann auch noch.
Ja, mega.
Das ist auch interessant, ja.
Da gab es ja auch noch eine Fernsehserie noch dazu, gell?
Genau, die HBO-Serie, ja, und dementsprechend war die auch wirklich fantastisch. Wie man es von HBO natürlich gewohnt ist, ne? Die hohe Qualität, sag ich mal.
Ja.
War gut, freue ich mich schon auf die zweite Staffel, ja.
Manche Spiele sind einfach zu gut, dass man sie sterben lässt. Da finde ich das eigentlich dann schon
Richtig, das musst du erhalten.
Ja, aber weil du gerade, es ist gerade so, was so diese Horror-Survival-Games anbelangt. Mhm. Also ich finde es eigentlich interessant, dass man halt bei diesen Urahnen, so jetzt Resident Evil, die alten Teile oder Silent Hill, dass man sagt, die waren damals brutal gut, die sind auch heutzutage nach allen Maßstäben gut, bis auf halt ein paar Komfortsachen und halt der Hauptpunkt, die Grafik einfach. Und da finde ich halt schön, dass man halt solche Relikte einfach rettet, indem man sie halt remastert oder halt dann remaked sogar in ein neues Gewand hüllt, weil halt das Originalspiel noch so geil ist, dass man das halt nicht wegsterben lässt, sondern dass man das halt immer noch die Leute ermöglichen möchte, dass man das noch mit Genuss spielen kann.
Gut, dass du das erwähnst. Ich möchte nicht zu viel von Resident Evil sprechen, aber das 1 ist einfach perfektes Beispiel für unser Thema, weil das uralte Resident Evil 1, ne, so 98, glaube ich, oder so müsste es sein, das hat tatsächlich nur für den GameCube damals ein Remake gegeben. Das war tatsächlich wirklich auch nochmal komplett nachgebaut, aber wirklich also für GameCube-Verhältnisse damals wirklich super, super Grafik, aber es war trotzdem noch so diese festen Kameraperspektiven und diese Panzersteuerung, aber hat halt sehr gut aus, sehr, sehr wertig eigentlich ausgeschaut, also fast wie ein komplett, wie ein Nachfolger, wie ein neues Spiel hat. Und dieses Remake, das wurde dann wieder remastered für die PS3, für die Xbox 360 damals eben, was zusammen war. Und mittlerweile gibt's genau, das war dann auch, hat lange Zeit, war das dann nur eben auf den Konsolen. Und mittlerweile gibt's tatsächlich auch die Version auf Steam und für die PS4 und für die Xbox One. Also das wurde dann auch, muss man vorstellen, von dem uralten Original 98 zu einem GameCube, paar Jahre später GameCube, Remake. Und jetzt ist diese Version, die eigentlich ursprünglich der GameCube war, also wir reden hier von Nintendo, ne? Das ist nämlich auch das Ungewöhnliche dran, dass überhaupt so ein Spiel auf Nintendo-Plattform kommt, war zu damaligen Zeiten völlig ungewöhnlich, weil das ja trotzdem immer als die Familienplattform gesehen wurde. Mhm. Und solche Spiele, die dann irgendwie ab 18, wobei es damals, glaube ich, auch 16 Jahre Siegel gekriegt hat, das war ungewöhnlich. Und dass das jetzt trotzdem auf Steam, du die GameCube-Variante sozusagen auch auf dem PC spielen kannst, finde ich exorbitant. Also da hat man es wirklich von über 20, nee, reicht ja gar nicht, über 25 Jahre quasi am Leben gehalten. Das ist super geil. Ja,
aber es verkauft sich immer noch. Also die alten Fans existieren noch und es kommen halt immer wieder neue Fans dazu. Ne?
Ja, und
also,
schau auf Steam, die Bewertungen davon sind, habe ich mal erst geschaut, sind super.
Ja, mega. Weil wir es gerade von der Sparte haben, ich habe jetzt durch Zufall neulich einen Trailer gesehen, dass die einen Reboot machen von Alone in the Dark. Und ich habe mir
den
Trailer, ach, ist schon draußen.
Okay.
Also ich habe dann bloß einen Trailer gesehen und habe mir gedacht, also das sieht halt mal wirklich interessant aus. Mhm. Also ich kenne jetzt nur die ganz alten Dinger von Let's Plays. Mhm. Und das ist halt dann leider auch irgendwann unrühmlich abgestürzt. Ich meine, der vierte Teil in 3D, der war, glaube ich, sogar noch einigermaßen akzeptabel oder der ist ganz gut gewesen.
Ja, ich meine, das ursprüngliche Alone in the Dark, das hat ja dieses Genre mit begründet. Das war ja vor Resident Evil 1 kam das ja. Ja. Resident Evil 1 ist einfach eigentlich eine gute Kopie von Alone in the Dark 1. Das muss man dazu sagen. Das hat es geschafft, quasi das so abheben zu lassen.
Ja. Nee, da finde ich das dann schön, dass die das halt nochmal aufleben lassen. Und ich hab das nie wirklich gespielt. Ich war nie ein großer Fan, aber ich habe jetzt diese Remakes da mal gesehen. Let's Plays. Und muss sagen, das jetzt von dem Spiel, das sieht schön aus. Also ich würde das mal beobachten. Vielleicht hole ich mir das mal. Ja, auch so sehr cineastisch. Das hat eigentlich ausgestellt, aber wie so ein.
Ja, weil du hast ja auch lauter Schauspieler, die das, die zwei Charaktere verkörpern von dem Mann und von der
Richtig.
Die beiden Hauptcharaktere halt.
Ja. Also finde ich einen interessanten Ansatz. Also,
den kennt man aus Stranger Things, das ist da der Polizist. Ne?
Ja. Genau. Sieht sehr interessant aus, könnte sogar gut werden, also warum nicht? Mhm. Find's ja schön, dass Edward Cornby, dass der wieder lebt. Ja. Gefällt mir.
Ja, oder was sagt ihr so Counter-Strike? Counter-Strike ist ja eigentlich auch, klar, ursprünglich als Mod zwar erfunden worden für Half-Life, aber Counter-Strike ist ja durch Counter-Strike Source ersetzt worden. Ist Counter-Strike Source ein Remastered von Counter-Strike? Und später dann das Go hat ja das Source dann auch gekillt oder quasi ersetzt sozusagen. Sind es dann jeweils immer Remakes oder Remastered? Ich habe das irgendwie auf meiner Liste, weil ich, eigentlich ist es irgendwie eins, ne? Und man hat es gespielt, aber so drüber nachgedacht habe ich da auch noch nie.
Ja, Source ist eigentlich ein Remaster, denke ich.
Schon, ne?
Weil es ist ja nur ein bisschen Grafik. Neuen,
genau, war aber trotzdem eigentlich wie das normale Counter-Strike, nur halt ein bisschen hübscher.
Genau, das war so der Trend mit Blue Shift, da kam ja dieses Grafik-Update. Mhm. Das hat ein bisschen die Texturen gehübscht. Mhm. Und die Köpfe nicht ganz so spitz erscheinen lassen.
Ja, das war halt ein Versuch von Valve, dieses Freeware-Mod zu kommerzialisieren und für ihre finsteren Zwecke zu missbrauchen.
Und das war sowas von erfolgreich.
Und sie hatten Erfolg damit.
Ja, mein Gott. Ja, genau, und dann kam ja Counter-Strike Global Offensive, hieß das, glaube ich, ne?
Let's go, genau. Aber interessanterweise, ich finde es immer schwierig, muss ich tatsächlich sagen, wenn ein neuer Teil oder sagen wir mal ein Remaster davon, wenn das quasi das alte schluckt, das alte komplett quasi ersetzt, wie bei Warcraft Reforged, ne?
Das tut's nicht.
Ist es nicht so?
Nein.
Ach, kannst du das normale noch spielen?
Das kannst du noch spielen.
Ah, siehst du, ich dachte immer, das wäre dann quasi ersetzt sozusagen.
Nee.
Ich dachte, bei Warcraft 3 haben sie doch da irgendwie.
Bei Warcraft ist es so, aber ich dachte irgendwie, das wäre bei Counter auch so, aber okay, dann nehme ich es zurück. Okay, ich dachte, das war dann quasi.
Ach so.
Weil dann nur noch Counter-Strike Go immer noch ganz oben ist. Also vielleicht kannst du es noch spielen, aber es wird wahrscheinlich halt nicht mehr so viel gespielt oder es gibt immer so viel Server oder wie auch immer. Ne?
Ich denke, genau. Ja, das ist sehr undergroundig dann, wenn überhaupt noch.
Ja. Aber ach so, na schön, dass es das trotzdem noch gibt, ne? Für die ganzen Hardcore-Vanilla-Zocker, ne? Die möchten da wahrscheinlich vielleicht das Go nicht, ne? Und können dann noch das alte spielen. Das finde ich dann natürlich gut, ne?
Genau.
Weil wenn es das dann ersetzt, finde ich es schwierig, ne? Wenn du sagst, oh, ich bin ein Warcraft 3-Fan und dann kommt Reforged und alle freuen sich, oh cool, das gleiche neu, aber dann ist es schlechter als das Original und Pech gehabt, ihr könnt leider nur noch das Reforged spielen. Naja, macht ja nichts, kostet ja nur noch mal 19,99, keine Ahnung. Müsst ihr nur noch mal kaufen. Ah, schwierig.
Ja, das sind halt so die Auswüchse, die negativen von so Remakes und Remaster-Versionen, wo man halt auch wirklich das Gefühl hat, die wollen dann halt nur schröpfen irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das kann auch manchmal in die Hose gehen. Ich habe ein Beispiel vom Spiel, wo ich die Originalversion und auch die Remastered-Version hatte.
Ah ja.
Hab mich aber dazu entschieden, die Originale zu spielen. Ganz interessant eigentlich, nämlich Bioshock 1 und 2.
Ah, okay.
Die gingen bei mir damals an mir vorbei. Mhm. Und irgendwann habe ich den mal nachholen wollen. Und wie ich mir die gekauft habe bei Steam, gab es die quasi immer in Verbindung quasi 1 und 2er remastered, aber mit dem jeweiligen Originalversion. Dabei hast du quasi bei Steam dann so, zwei Einträge immer. Also Bioshock 1 und drunter Bioshock 1 Remastered.
Ah.
Und ich habe jetzt halt nur das eine Spiel gekauft. Also eigentlich das Remastered, aber die haben halt quasi das Originalspiel dazu.
Na gut, das finde ich aber wenigstens fair, ne?
Es ist fair, ja, aber da hat mich, glaube ich, der Domi gewarnt. Beziehungsweise ich habe dann auch bei Steam halt dann aufgrund dieser Warnung dann die Kritiken gelesen. Und tatsächlich ist es so, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das damals spielen wollte, also das war, jetzt lass mich mal gucken, Bioshock 2007 und 2010. Also der Einser 2007, 2010 der 2er und die Remastered-Version beide 2016, ja. Damals habe ich mir das eben gekauft. Diese Remastered-Version ab 2016. Ja, könnte sogar 2016 gewesen sein. Aber haben massiv schlechte Kritiken gekriegt zu dem Zeitpunkt, weil die gesagt haben, die Remastered-Versionen sind unspielbar aufgrund sau vielen Bugs und Crashes. Also da ist das tatsächlich dann abgeschmiert. Na, ständig. Und da haben mir so viele Leute gesagt, dass ich gesagt habe, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass ich da, das sind ja umfangreiche Spiele, ja, dass ich die anfange zu zocken und dann bleibe ich da irgendwo hängen und habe dann irgendwelche Gamebreaker oder irgendwas und muss wieder von vorne anfangen oder die Savegames sind flöten oder. Und habe ich einfach nochmal die Originale gespielt und ich weiß gar nicht, wie die Remastered ausschauen, was da anders oder schöner ist, aber ich finde, ich fand zu dem Zeitpunkt, fand ich die Originale, die 6 beziehungsweise 9 Jahre alt waren, immer noch spielbar. Also, und immer noch hübsch genug. Also.
Ja, also das.
Von daher. Aber da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, das Remastered zu spielen. Ja, also das solche Neuerungen, die funktionieren nicht immer, ne? Das ist keine Garantie, ein Spiel besser zu machen.
Ja.
Ja, ich habe euch auch eine eine Reihe an schlechten Beispielen quasi. Aber was so ähnlich ist, kann ich da, hau ich gleich mal mit rein, weil es in die Richtung geht. Da hast du auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, ne, Domi, mit Metro 2033 Redux.
Ja.
Nicht nur, dass da auch solche Probleme waren, ne, wie jetzt ähnlich bei Bioshock, aber was mich auch total gestört hat, ich habe Gott sei Dank noch die alte Version gespielt, ich habe es dann halt nur im Nachgang mal gehört, vom 1er Metro, genau, da haben sie dann irgendwann eine Redux-Version gemacht, die dann quasi grafisch und so auf dem 2er basiert, aber halt nicht nur grafisch, sondern die haben auch die ganzen, der ganze spielerische Aspekt war auch mit übernommen. Und ich finde, da haben sie einiges an, was das Feeling angeht von Metro 1 in der Urfassung, haben sie dadurch verloren. Weil das 2er, es ist kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen, aber das hatte einfach diesen, weil es halt zu der damaligen Zeit on walk war, halt überall mit Waffen natürlich Aufsätze hier und da und Laserpointer und quasi diese ganzen Waffenmodifikationen und so weiter einzubauen oder einzuführen. Das hatte dann eben das zweite Metro auch. Und ich finde, das hat einfach irgendwie nicht in das ganze Setting reingepasst, der Apokalypse, wo einfach alles Mangelware ist irgendwie so und dass du hier deine Waffen customisieren kannst, wie in einem Call of Duty, so in Anführungszeichen, ne? Es war, ja klar, du hast ja dann verbessert oder verändert oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand dieses klassische, dreckigere kann man es bezeichnen, purere Spielgefühl vom Einser, das war besser und das haben sie quasi durch die Redux-Version weggenommen, indem sie das quasi auch wie im Zweier dann übernommen haben und dann hast du auch diese ganzen Blablabla-Aufsätze und dieses ganze cleane Gedöns und nee, muss ich sagen, das ist fast mir zu viel Veränderung gewesen, auch wenn es gar nicht so klingt danach, aber ich fand es nicht gut.
Ich weiß aber genau, was du meinst. Also ich habe nur den Einser gespielt, also auch das Original.
Ja, sehr gut.
Und fand das Feeling halt total cool. Und ich habe den Zweier, glaube ich, als Remastered sogar irgendwie in meinem Pile of Shame irgendwo rumfliegen, habe den aber noch nicht gespielt. Aber ich muss auch sagen, jetzt wo du mir das sagst, sehe ich genauso wie du, weil wie du es vom Flair her würde es halt echt nicht reinpassen, wo halt jede Munitionskugel ist einzeln abgezählt und ist auch Währung. Und genau. Dann rennst du da mit dem Laserpointer rum und mit was weiß ich, wo halt Batterien frisst, wo ich sage, ja, Batterien sind ja in der Welt ja auch massiv wertvoll. Also ich meine sogar damals, also beim Einsatz die Taschenlampe, das war ja auch irgendwie Mangelware, dass du die verwenden konntest.
Kann sein, dass du da Batterien für findest.
Ja. Da finde ich es halt widersinnig, wenn du dann Waffen moddest, also keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, irgendwie.
Also ohne das jetzt gespielt zu haben, ja, sehe ich ein. Also das ist dann aber blöd, weil das Remaster ja dann beim Einser halt schon das Spielgefühl dann verändert. Und das ist ja, spiegelt ja nicht mehr die Original, das Original-Flair wieder, ne? Wenn das jetzt nur ist, dass man die Grafik aufhübscht, ist das ja ein Ding, aber wenn man halt wirklich.
Später in Metro Exodus hat mich das gar nicht mehr so gestört irgendwie, weil es da auch ein wenig rausging, ne, aus der Metro und ein wenig offener wurde und du ja da quasi die Welt oben auch erkundet hast. Und klar, da gab es dann das so zum Teil auch, aber irgendwie hat mich das da nicht mehr gestört, weil das war für mich, naja, kein anderes Spiel, aber es ist schon anders als die ersten zwei Metros, ne? Aber irgendwie hast du da besser reingepasst, muss ich sagen, vielleicht, ne? Irgendwie. Ja, weil auf der Oberfläche vielleicht mehr vorhanden ist und so. Also das kannst du dir vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, als nur in dieser, ne, abgekapselten halt Blase, in der
es halt unterlegt. Vielleicht ist es ein bisschen falloutiger, wenn man oben rumläuft und findet so Zeug zusammen, während halt Metro jetzt für mich den Charme hatte, dass man halt in der Ecke mit einer verrosteten, verbogenen Gabel gekauert ist. Also irgendwie. Ja, im U-Bahn-Schacht. Tja, verstehe ich da vollkommen irgendwie.
Das ist richtig, ne?
Ich hätte noch ein schönes Beispiel von einem gelungenen Remake tatsächlich. Aus gegebenem Anlass, nämlich Outcast. Kam das Original 99 raus, in schönem Voxel-Look.
Erklär mal den Voxel-Look für die jungen Hasen, die damit nichts mehr anfangen können, also ungefähr 99% aller unserer Zuhörer.
Ausgerechnet ich. Im Endeffekt ist es ja so, dass das dann nicht halt, dass das ja berechnet irgendwie so ein Punkt, so dreidimensional, also in Höhe und, also das ist so eine Ebene, die Landschaft, sag ich mal. Und der Punkt, der berechnet wird, der hat die Information quasi, wo der in dieser Ebene ist, ob er erhöht ist oder nicht erhöht, ja. Und so bildet sich dann so die Landschaft, also so wie so gezogene, fließende Landschaften. Weil du sagst so, ja, was ist der Berg da hinten, da ist der höchste Punkt halt da in der Landschaft und die nächsten Punkte dann da, da und da. Und so fließt dann so die Landschaft, wie wenn du, warte mal, ich glaube, das haben's, glaube ich, mal bei Stay Forever recht geil erklärt. Das ist wie wenn du, was weiß ich, so eine Decke irgendwie hinlegst und hast da so verschiedene Objekte am Boden gelegt und schmeißt da eine Decke drauf, ja. Und die Decke ist dann quasi so die Voxel, die sich halt über das legen, was halt drunter ist und dann so eine dreidimensionale Landschaft bildet. Ja, aber was du halt nicht darstellen kannst, sind dann zum Beispiel Höhlen. Du kannst dann nicht unter dieser Ebene, die so Höhenstufen hat, kannst nicht nochmal drunter was abbilden. Also so Dungeons oder was, das geht.
Das hat damals aber halt schöne Landschaften gezaubert, ne, für die damalige Zeit, ne.
Ja.
Und vor allem sehr weitläufig.
Ja, Outcast war halt revolutionär, weil es halt eine echt damals hübschen 3D-Grafik, so eine Open World simuliert hat, so eine exotische Alien-Welt, wo du da halt als Dimensionsreisender, Actionheld, Abenteurer da rumläufst und halt diese Welt bereist, sogar mit dem Reittier und halt da, ja, was weiß ich, da siehst du am Horizont irgendwie einen Berg, wo irgendwas Interessantes ist und reitest das hin und guckst das an, so ein bisschen Action-Adventure-mäßig. Und das Spiel wurde halt, lass mich gucken, 2017 mit dem Outcast Second Contact remaked, weil hättest du nicht remastern können, weil die Voxel-Grafik, das ist, das kannst du nicht mehr retten, das kommt aus grauer Vorzeit und ist tot. Für die Leute, die halt dieses Spiel, und das Spiel, das hat halt sehr viel schöne Sachen, wo halt nostalgisch auch sind, also es ist spielenswert, und gerade jetzt heutzutage, also ich hätte, das war perfekt wie für mich gemacht, weil ich habe an Outcast damals eine gute Erinnerung gehabt, hätte es gerne wieder gespielt, aber habe gesagt so, puh, da musste man richtig Bock drauf haben, weil es sieht halt echt nicht mehr gut aus. Und dafür war halt so ein Remake ideal, weil das sieht wirklich schön aus und das ist ansonsten das originale Spiel. Es ist die Musik, es sind dieselben Texte, es sind dieselben Sprecher, also Synchronsprecher und die Quests und alles, also das ist 1:1 dasselbe Spiel. Das könnte quasi fast ein Remaster sein. Aber sie mussten halt die komplette Engine, die komplette Grafik einfach neu machen. Also es ist ein Remake, aber echt, echt schön. Und das hat es quasi dann so belebt, dass dann ein zweiter Teil dann jetzt dieses Jahr tatsächlich rausgekommen ist. Das wäre ohne, wäre das nie gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, weil da haben sich ja seit dem damaligen Outcast 1, also seit 99 haben da Leute versucht, einen zweiten Teil zu machen, Fans oder auch Firmen, und sind da immer grandios gestaltet und mussten es irgendwann einstellen. Und ich glaube, dass es den zweiten Teil nicht unbedingt gegeben hätte, hätte es 2017 nicht der Remake geschafft.
Ja, da konnte man es auch schon mal uploaden oder ausloten, wie beliebt wurde das oder wie oft wurde es gekauft, ne? Und dann auch, da ist ja doch Interesse noch für die Marke da.
Ja, also ich will jetzt der Second Contact nicht nur durch den grünen Klee loben, weil viel ist halt schon altbacken von dem Ganzen. Aber es ist immer noch schön, es ist immer noch spielbar und es macht immer noch Spaß. Also gerade für so Fans, die das halt gerne nochmal spielen wollen oder Interessierte. Ja, neuere, weiß ich nicht, ob es neue Spieler denn gefallen würde. Aber der zweite Teil, den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also den habe ich dann auch gespielt, jetzt dieses Jahr. Ist im Endeffekt eine Jetpack-Simulation, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ich fand's aber geil, hat mir Spaß gemacht. Nee, das Einzige ist komisch mit dem Titel. Der Remake vom 1er heißt Second Contact.
Hä?
Das habe ich nicht. Ja, und der 2er heißt A New Beginning. Und Sinn hätte es eigentlich genau andersrum gemacht, weil der Outcast 1 geht darum, dass die Menschheit den ersten Kontakt mit einer außerirdischen Spezies hat. Ja.
Okay.
Und dann heißt aber das Remake vom ersten Teil Second Contact, obwohl es das Spiel vom First Contact ist. Ja. Und der zweite Teil heißt New Beginning. Und Sinn hätte es eigentlich gemacht, das, so ja, die Wiedergeburt von 1 ein New Beginning zu nennen. Und das Spiel, wo es um den zweiten Kontakt geht, Second Contact zu nennen, aber nein, es ist genau anders. Es ist genau anders.
Das ist ja absolut
schlimm. Ja, das fand ich wegen unglücklich, aber gut, die haben wahrscheinlich 2017 nicht damit gerechnet, dass ein zweiter Teil kommt. Also, weiß ich nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob das dieselbe Firma ist. Jetzt wohl, muss ich fast einmal nachgucken.
Ja, vom Namen her fällt mir da gerade was ein, oder Hier, das Darksiders, das hattest du auch mal gespielt, ne, Domi? Mhm. Hast du da das Klassische, oder? Weil da hieß nämlich das Remastered, ich finde den Namen halt so schön, das Remastered hieß dann Warmastered, die Warmastered-Version, ne? Das finde ich ganz nett. Also die lassen sich echt von den Namen her viel viel einfallen, weil wir es gerade über Namen haben.
Ja. Warmastered. Ja, genau, die habe ich gespielt, die Version.
Ach, die hast du gespielt, ja, sehr gut. Schön, schön.
Das ist fast schon alle.
Ja, und gab es dann die auf dem PC, wie es ja meistens so ist es dann die erste Version, die es auf dem PC geschafft hat, weil es vorher die alte Version nur bei den alten Konsolen gab, oder wie war das damals?
Nee, ich glaube, die gab's schon auf dem PC, aber das wurde halt nochmal deutlich aufgehübscht und dann irgendwie die Performance wurde dann nochmal verbessert, weil die war anscheinend nicht so prall am Anfang.
Aber dann schon als neuer Titel verkauft, ne? Also nicht so, dass man sagt, man macht ein Update, ne?
Ja, genau.
Mhm. Ah, ja. Es ist wirtschaftlich schon schlau, ne? muss man schon sagen.
Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, es ist dasselbe Studio Appeal bei Outcast, meine ich jetzt.
Ah ja.
THQ Nordic Publisher und das Studio Appeal.
Das siehst du mal, ne?
Ja, genau. Mehr wollte ich nicht dazu sagen. Mhm. Ja, aber das ist genau das, was ich meinte mit diesen Remastered-Dingern, mit diesen unterschiedlichen Namen, was die sich halt da immer einfallen lassen. Mhm. Jetzt von dem was Darksiders, das ist heilig albern, aber auch sehr verwirrend.
Warmastered. Ja, aber der schlimmste Name, also da mal wieder ein schlechtes Beispiel zu nennen, um da ein bisschen abzuwechseln. Also der schlimmste Name hat mit eins der auch schlimmsten Remastered, oder war es ein Remake? Ich sag mal, es war ein Remastered. Und zwar war Grand Theft Auto The Trilogy, spricht man das so aus? Weiß ich nicht. The Trilogy, The Definitive Edition. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Aber The Trilogy, The Definitive Edition. Das ist ja echt mal ein Brocken, ne? Irgendwie. Und das war quasi GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas zusammen in einem Bundle und natürlich auf den neuen PS4 und so weiter und auch PC möglich.
Handheld,
aber es war eine absolute Katastrophe, steht bei Metacritic immer noch mit ganz unten dabei, weil es einfach ein Bugfest vom Herrn war. Die hübschere Grafik, quasi die Charaktere wurden teilweise verformt, kann man fast sagen. Also wenn du da mal Vergleichsbilder siehst, die sehen teilweise ganz merkwürdig aus, die Charaktere, ne? Weil aus dieser uralten Grafik da quasi nur ein bisschen höhere Texturen oder so, das reicht halt nicht. Also es wurde nicht richtig remaked, sondern halt eigentlich nur ein bisschen aufgehübscht, aber dadurch tun sich irgendwelche komischen Proportionen bilden. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Und wie gesagt, es war so ein Bugfest und das dann halt für einen Vollpreis irgendwie, klar, waren drei Spiele, aber trotzdem, das war eine absolute Frechheit, muss man sagen. Also ganz, ganz schlechtes Beispiel von einem Remaster mit einem ganz furchtbaren Titel.
Ja, tatsächlich, ja. Weiß ich nicht, das sieht ja nicht, weiß ich nicht, nachdem es halt immer wieder neue gute Teile von der Serie rauskommen, weiß ich jetzt auch nicht, gibt es da Leute, die dann zu den ganzen alten
Klassen. Das ist die Frage, ne? Wie wir es vorhin gefragt haben eigentlich, was ist denn da die Zielgruppe? Ist es die Zielgruppe, die sagt, ja, GTA 5, da habe ich jetzt meine 500 Stunden und ich muss unbedingt sehen, wie das früher war oder so? Also ich kann mir das auch nicht erklären, weil GTA 5 ist ja auch schon so ein Beispiel, begonnen auf der PlayStation 3 tatsächlich, dann gab es die PS4-Version. In dem Zuge kam dann die PC-Version raus, also die kam ja auch ein Jahr später nach der PS4-Version. Und jetzt kam dann PS5 ein Remaster für die PS5 quasi, die sozusagen die gute Grafik des PCs genommen hat und dann auf dem PC, auf der PS5 jetzt endlich darstellbar war, ne? Also auch das hat sich jetzt über wie viele Jahre, ich habe es, also auch ein wirklicher langer Zeitraum, 13 hier, also September 13 hat GTA 5 begonnen, das kann man sich nicht vorstellen, ne?
Krass.
Und ist heute noch so populär durch GTA Online natürlich super am Leben gehalten, das Ganze, und hat eine riesen Fanbase, ist mit einer der meistverkauftesten Spiele aller Zeiten. Und das ist auch der Grund dafür, weil es halt einfach über 11 Jahre dann quasi am Leben gehalten wurde. Also das ist
halt dann echt die Frage, wer will denn dasselbe spielen, was man eh schon die ganze Zeit spielt, bloß halt in schlechter, ne? Also.
Richtig. Also ich glaube, es wird einfach nur noch, damit die Marke einfach immer wieder in den Releases drin ist, immer wieder quasi der Name immer mit oben steht sozusagen, macht man sowas, glaube ich, noch. Und wenn man das halt, das hat man auch an irgendeiner Studio outgesourced, ne? Das ist nicht von Rockstar, diese Trilogie. Das hat nicht Rockstar selber gemacht, sondern irgendeine andere Firma.
Ja, so ein Billigstudio halt mit heißer Nadel gestrickt.
Ja, so ungefähr. Und das haben sie halt wirklich richtig fett gegen die Wand gefahren. Ne? Das
schade, also nicht nur zu schreiben. Ich glaube halt, da geht's ja wirklich nur so Cash-Grab, dass die halt sagen, ja, keine Ahnung, das bringen sie jetzt raus, das kostet halt jetzt auch, also die Kosten überschaubar und irgendeiner Trottel kauft halt schon, weil GTA drauf steht, so nach dem Motto.
Also, ja, könnte ich mir gut.
So kommt es mir vor, weil jetzt bei den Beispielen oder vielen, wo wir jetzt gebracht haben, das sind halt so Sachen, wo man sagt, ja, hier Outcast, ne? Ist eine tote Serie, gibt's viele nostalgische Fans, das ist die Zielgruppe, ne? Sagt man, hey, geil, hätten wir gern wieder. Oder irgendwelche Spiele, wo es halt nichts Vergleichbares gibt. Also entweder weil die Serie gestorben ist oder weil es halt überschaubar ist, weiß nicht jetzt, ich habe ja auch als Beispiel jetzt hier diese ganzen Baldur's Gate 1, 2, Icewind Dale, also alles von BioWare damals. Ja,
auch diese
diese Partyspiele, wo man halt von oben schaut. Und da haben sie halt Enhanced Editions gemacht und das sind halt so für Leute, die halt diese alte Art von Spiele nochmal spielen wollen, diese Rollenspiele, wo du halt jetzt nicht First- oder Third-Person-Action, sondern halt, keine Ahnung, so diese pausierbaren Strategie-Taktik-Spiele, aber halt keine Rundenstrategie, sondern in Echtzeit oder Halb-Echtzeit. Also wie jetzt heutzutage halt Baldur's Gate 3 oder halt die Vorgänger von dem Studio, halt Divinity 1 und 2, sondern halt so dieses. Das ist ja doch ein bisschen was anders als damals die BioWare-Titel. Und da gibt's halt einfach nichts Vergleichbares mehr. Also höchstens Pillars of Eternity 1 und 2, aber die sind jetzt auch schon wieder älter und die sind von denselben Leuten gemacht worden wie die Enhanced Editions und wie die Originale damals. Also,
ja, das macht doch die Android-Version so gut, was ich vorhin gemeint habe. Das war ja auch bei Planescape Torment, war das ja auch so, diese Enhanced. Ja. Und die gibt's ja auch, also Baldur's Gate und so, das kannst du ja auch alles bei Android auf Android kaufen oder iOS. Ja. Und das ist ja das Schöne, wenn du dieses pausierst, ne, dann kannst du halt einfach schön klick, klick, klick
taktische und weiter Befehle geht's, geben.
Ne? Ja, und das ist halt eigentlich ideal für Touch, ne, muss man sagen.
Richtig, richtig, richtig. Und da glaube ich halt tatsächlich, dass das halt für Fans ist, dass man gesagt hat, hey, die Fans von den Spielen, die würden das gerne nochmal spielen, aber man will die jetzt nicht unnötig quälen, weil die Spiele halt, die Originale halt heutzutage alt und scheiße sind. Und ich muss ja sagen, ich habe diese Enhanced größtenteils also auch gespielt. Also Baldur's Gate 1 kam 98 raus und da kam die Enhanced Edition 2012. Ja. Und was halt da drin war, das fand ich eigentlich sogar ein sehr gutes Beispiel. Da ist quasi das Baldur's Gate, das Hauptspiel drin und auch das Add-on Tales of the Sword Coast. Plus, die haben noch einen Arena-Modus mit Story drin. Also da musst du so eine Party erstellen und halt so Kämpfe in der Arena halt bestehen, die halt immer anspruchsvoller werden, also taktische Kämpfe in so einer Arena, wo auch eine kleine Story drumrum ist. The Black Pits heißt das, ist quasi wie ein DLC. Haben sie auch neu für diese Enhanced Edition, die gab's in der Urversion überhaupt nicht. Ja, und halt bisschen die Grafik aufgehübscht. Jetzt halt die Infinity Engine ist ja das Original und da haben sie halt jetzt die Infinity Enhanced Engine, wie das heißt, keine Ahnung. Und das sieht halt die Zauber ein bisschen schöner aus und so, aber
perfekt.
Und das finde ich aber heutzutage halt noch schön spielbar, weil das ist halt auch zeitlos, wie bei Adventures, wo wir schon mal gesagt haben in einer Folge, weil diese Hintergründe, die sind ja gezeichnet, ne? Also größtenteils. Das ist ja wie Gemälde, mehr oder weniger, wo du halt deine Figürchen rumschickst, ja. Das ist halt anders wie jetzt 3D-Engines, die halt, wenn sie alt sind, schauen sie halt scheiße aus, ne. Solche 2D-Landschaften, die sehen halt unter Umständen in 20 Jahren immer noch gut aus.
Die alten ein bisschen besser.
Wenn man da halt, genau. Und, dafür war das eine gute Idee und der richtige Schritt halt dann Enhanced Edition zu machen. Und als Zucker für die Fans, um den Wiederspielwert nochmal zu erhöhen, haben sie ja sogar neue Charaktere, also schon in der Enhanced Edition vom 1er rein. Also da kamen halt wirklich neue Partymitglieder, die du rekrutieren konntest. Und das waren ja damals schon, keine Ahnung, 2 Dutzend? Also und jetzt sind es halt nochmal 4, 5 mehr. Mhm. Und auch total geil, 2016 haben sie für ein Spiel, wo das 98 rausgekommen ist, haben sie ein neues Add-on gemacht, das Siege of Dragonspear. Das war das
cool.
Quasi, also Baldur's Gate 1, dann kam Baldur's Gate 2 2000, storytechnisch hängt es zusammen, und die haben dann einfach 2016 so ein Add-on noch reingeschoben, das quasi so die Story vom 1er zum 2er nochmal sowas rein steckt und halt noch ein bisschen so Plotholes ein bisschen oder ein bisschen so Fanservice noch macht. Also die total schöne Idee eigentlich. Ja, ich habe das auch gespielt, fand ich es auch echt sehr, sehr schön. Und das ist halt super, wenn man ein Spiel, das halt so uralt ist, nochmal so aufleben lässt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für neue, ob du moderne Spieler damit abholen kannst mit dem Spielprinzip und mit dem Look und so. Aber also für Fans fand ich das überragend geil, sich die Mühe zu machen, die Story halt nochmal zu erweitern. Ja. Also die Enhanced Edition vom zweiten Teil, die kam 2015 raus von Baldur's Gate 2. Die habe ich aber leider noch nicht gespielt. Und da ist wiederum schön, da haben sie die neu eingefügten Charaktere von der Enhanced Edition aus 9er auch wieder übernommen. Ja, weil es ja eine durchgehende Geschichte ist. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das fand ich total schön eigentlich. Also das ist auch ein schönes Beispiel. Ist mir jetzt bloß nur eingefallen, weil du das Planescape genannt hattest. Ja. Interessanterweise, die Schwesterprojekt von Baldur's Gate 1, das ist ja Icewind Dale Serie 1 und 2.
Ja.
Also ähnliches Spielprinzip, kam 2002 raus. Der 1 hat eine Enhanced Edition bekommen, also ähnlich wie das Prinzip halt bei Baldur's Gate, also aufgehübschte Grafik mit der Enhanced Infinity Engine und halt die Add-ons alle drin, wie bei so einer Game of the Year Edition. Interessanterweise, vom 2er gab's offiziell keine Enhanced Edition. Und wisst ihr auch warum?
Nö.
Die haben den Source-Code nicht mehr gefunden.
Der war weg. Nicht mehr gefunden.
Der war weg. Der Source-Code war weg. Die haben sogar so ein. So, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ich bin kein Programmierer. Ich dachte halt einfach, ja, du hast.
Absurd.
Das Spiel irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeiner CD, da steht er doch drin, aber scheinbar, keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber die haben tatsächlich eine Fahndung mehr oder weniger rausgegeben, haben so im Internet geschrieben, so, wer weiß, wo der Source-Code ist. Der ist weg gewesen. Wurde offiziell, wie gesagt, die haben Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Planescape Torment, Icewind Dale 1. Alle Enhanced Editions gemacht, nur nicht Icewind Dale 2. Das ist ja alles selbe Grafik, selbe ähnliches Spielprinzip, ne? Das haben sie nicht machen können. Das fand ich eine nette Anekdote. Interessanterweise, November letzten Jahres ist eine Enhanced Edition von Icewind Dale rausgekommen, aber Freeware von Modern, von Fans gemacht. Kannst du dir kostenlos von der Website runterladen. Habe ich jetzt im Zusammenhang mit der Recherche für den Podcast, bin ich jetzt da drauf gestoßen.
Wahrscheinlich hat noch ein paar Hacker irgendwo den Source-Code beim letzten Angriff gesammelt.
Ich weiß es nicht, was da der Umfang ist und wie sie es gemacht haben, aber die haben da scheinbar irgendwie so ein Fan-Modder-Tool verwendet und haben die das geschafft. Also
voll cool.
Ich habe mich da jetzt noch nicht eingearbeitet, weiß jetzt nicht, wie weit der Vergleich ist zu den Enhanced Editions, zu den anderen Teilen. Total witzig eigentlich, dass das die Community dann doch geschafft hat, weil die das halt nicht einsehen wollten, dass halt Icewind Dale 2 einfach keinen bekommt.
Okay, ja. Ich glaube, ja, wir könnten eigentlich mal wieder eine Runde Bier nachfüllen. Was sagst du dazu?
Sehr gute Idee.
Ja, das, dann machen wir das so, oder?
Was jetzt? Im Päuschen.
Dann machen wir gleich ins Päuschen und gleich wieder. Ein
Glastorpedo holen, genau.
Ein Glastorpedo holen, genau. Dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Bye.
So, leider hatten wir hier ein technisches Problem, wodurch wir an einem anderen Tag die Aufnahme fortsetzen mussten. Und da diese Fortsetzung auch sehr lange geworden ist, machen wir einen Zweiteiler daraus. Auch wenn es mal als eine Folge geplant war. Und damit das hier noch ein würdiger Abschluss wird, überlasse ich das Schlusswort einem Profi, Joachim Kerzel.
Ende des ersten Teils.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.